Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der immer noch mehr von Fotografie versteht als ich, immer noch so freundlich ist, mir ein bisschen was zu erklären von dem, was er von, also mir, also, hallo Chris.
Moin.
Das ist, bei manchen Sendungen habe ich mir das Intro aufgeschrieben und lese es einfach schnell vor. Nur hier dachte ich, das kriege ich so hin, aber nee.
Ist ja nur Fotografie.
Geht ja um Bild, geht ja nicht um Ton. Letzte Sendung des Jahres 2019. Ich hoffe, dass ich sie noch publiziert kriege vor Ende des Jahres.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Kriegst du die dieses Jahr noch raus? Dann können wir einen Jahresrückblick machen.
Ich bemühe mich redlich im Rahmen der mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Ich habe noch mindestens zwei Sendungen, die ich vor Weihnachten noch raustun will, muss. Und da muss ich sehr viel drin schneiden. Wir zeichnen gerade am 16. Dezember auf. Also ich bin zuversichtlich, dass es vor dem 31. erscheinen
wird. Da kommt noch der Kongress dazwischen. Ist okay, wir kündigen das jetzt einfach mal so an, machen einen Jahresrückblick
Ich sitze morgen den ganzen Tag im Zug, also wirklich den ganzen Tag, um irgendwie anderthalb Stunden Sendung mit Leuten in Süddeutschland aufzunehmen, mit so ganz authentischen Menschen. Also ganz, ganz authentische, ich kann es nicht sagen. You don't shit where you eat. Ich erzähl's dir, wenn das Mikro aus ist, also wenn die Aufnahme aus ist.
Und das kannst du jetzt aber den Hörern wieder nicht bringen.
Ja, da müssen die jetzt durch.
Okay.
Also sagen wir mal so, ja, es gibt Menschen, die medial unglaublich nahbar wirken, ja, wo du aber, wenn du mit denen Kontakt hast, nur mit deren Agentur redest.
Oh.
Weißt du, wo ich dann auch so denke, so, ey, diese ganze neue Mediengesellschaft, die es da gibt, die ist noch weniger authentisch als die alte Mediengesellschaft.
Eine Agentur brauche ich auch mal.
Ja, wenn es was nutzt. Also Agenturen, ne? Ihr könnt euch gerne bei mir bewerben, ihr kriegt 20%, aber ist jetzt auch noch euer Job, dafür zu sorgen, dass Kohle reinkommt.
Kürzlich hat jemand versucht, mir was zu verkaufen, was ja ständig passiert, wenn du mal irgendwie so ein bisschen podcastest oder so, dann kriegst du ja auch Mails von Firmen, die dir irgendwas zum irgendeinem Podcast-Tool anbieten wollen.
Echt? Mir nicht.
Also in meinem Fall war das dann so, dass jemand ein Terminplanungssystem hier anbieten wollte, damit ich dann eine Website habe, auf der ich irgendwie dann, wo die Leute sich selber in meinen Kalender reinbuchen können, ne, wo dann quasi meine freien Termine noch drinstehen und so. Und ich dachte nur die ganze Zeit so, also welcher Podcaster braucht das denn tatsächlich? Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt wirklich tausende Termine hätte, beziehungsweise ständig mit Leuten podcasten müsste, dann würde ich trotzdem die Termine lieber alleine machen und persönlich machen, weil so eine unpersönliche Maschine / Agentur finde ich ganz gruselig.
Agenturmaschine, ein schöner Sendungstitel. Aber das ist so, ich hatte mal eine Agentur, ich habe mal Fernsehen gemacht um die Jahrtausendwende rum und hatte dann Zugriff auf eine Agentur, also auf eine sehr gute Agentur in Köln, und habe mich dann bei denen in den Katalog sozusagen aufnehmen lassen. Und die haben dann dummerweise im Grunde gleichzeitig eine Fusion gemacht, die sie später ganz fürchterlich bereut haben, wo sie sich auch wieder getrennt haben. Nach der Fusion war nicht mehr die eigentliche Agentur für mich zuständig, sondern der andere, der dazu fusionierte Teil. Und der war leider komplett unfähig oder komplett desinteressiert, sodass aus meiner Fernsehkarriere im Wesentlichen deswegen nichts geworden ist, weil diese Agentur scheiße gearbeitet hat. Ja? Und als dann irgendwann die Chefin, mit der ich mich auch immer noch gut verstehe, meinte, hör mal, das wird mit dir nichts mehr, lass mal den Vertrag kündigen. Habe ich gesagt, ja, okay, lass mal den Vertrag kündigen. Und praktisch gleichzeitig haben die dann auch die Fusion wieder aufgelöst. Also so dann irgendwie mit einem halben Jahr Versatz oder sowas, wo ich dann auch dachte, fuck. Weil ich, so, hast du jemals Fernsehen gemacht? So viel Geld, wie die bezahlen für den letzten Scheiß,
nee,
habe ich nie wieder irgendwo gesehen und gekriegt und gehört. Das ist wirklich unfassbar, wie viel Kohle die frei, also.
Und jetzt machen wir diese brotlose Podcasterei.
Furchtbar ist das, echt, naja. Falls eine Agentur daherkommt und uns vermarkten will, also wir sind da ja, ne.
Also aus Vermarktungsgründen finde ich das völlig in Ordnung, nur du willst doch mit den Leuten selber sprechen. Also gerade als Podcaster bist du doch erreichbar, nahbar.
Und ich habe ja noch das Problem, dass ich meinen Kram ja gar nicht vermarkte hier. Also Problem das im Sinne von Zielkonflikt, falls jetzt eine Agentur käme.
Ich glaube, viele der Menschen, die gerade zuhören, fänden das auch nicht gut, wenn du jetzt plötzlich in die Vermarktung gingst.
Mindestens genauso viele, die sagen, das wäre mir vollkommen egal, schalt jetzt endlich verdammt nochmal Werbung und werd stinkreich damit. Ist halt so zweischneidig.
Das höre ich von den Amis ganz viel.
Ja,
Also
das höre ich ja auch von Deutschen viel. Immer wenn ich drüber rede, also ich bin sicher, dass auch hier in den Kommentaren unter dieser Sendung auch wieder jemand schreiben wird, ey, mach halt Werbung, ist doch scheißegal. Aber mache ich halt nicht, weil ist mir nicht scheißegal und solange das sich finanziell ausgeht, also solange ihr weiter meine Fritten kauft, ohne dass ich sie euch
anschauen. Also in dieser Sendung ist keine bezahlte Werbung, sondern nur Dinge,
tatsächlich,
die wir gut, schlecht oder überhaupt finden.
Das Einzige, was ich jemals, ich überlege gerade, also Achim Klör, dieser Waffeleisenhersteller, ist ein Kumpel von mir. Und der hat mir mal einen Stapel Waffeleisen geschenkt. Und noch mehr so Küchengerät. Und das Problem ist, dass ich jetzt immer, also ich finde die Sachen von ihm richtig gut. Das Problem ist immer, wenn ich dann irgendwie drüber rede, dass meine neue Kaffeemühle, die eigentlich total super ist, die ist drumrum, red rum, Eier. Ich bin dann irgendwann schon da gewesen, wo ich gesagt habe, wer eine Kaffeemühle braucht und wissen will, also ich bin sehr zufrieden mit meiner, aber schick mir mal eine Mail.
Paranoia, ey. Du hast aber natürlich auch eine Verantwortung. Also wir kommen ja so aus der Generation, wo man sagt, da hat man schon noch eine gewisse Verantwortung.
Ja.
Diese Integrationen, die es da heute gibt, also Integration ist ja Schleichwerbung im Prinzip, ja. Die sehen das nicht mehr so, aber.
Ja, krass, ne?
So ein gewisses Werbungsmuskel sein und so, das gibt's heute irgendwo in manchen Medien zum Beispiel, auf YouTube und so, ja nicht mehr so. Ja, auch wenn es eigentlich vorgeschrieben wäre und.
Ja, ich frage mich, was das aus Publikumsperspektive macht. Also ob die das begreifen, ob die vielleicht auch, so wie ich, also ich habe das im Alltag, wenn ich so durch die Stadt laufe, ich habe einen eingebauten Spamfilter. Man muss mich auf Dinge hinweisen, die in irgendeiner Form werblich sind, weil das geht irgendwie durch mich durch. Vielleicht haben die das in den neuen Medien auch.
Weiß ich nicht. Müsste man mal jemanden dazu befragen aus.
Ja.
Wobei Alter, nee, am Alter kann es ja nicht festmachen. Muss es ja an Konsumverhalten und so. Ist egal. Wir reden über Fotografie hier.
Bibis Beauty Palace würde nicht mit Geld zugeschüttet, wenn es sich nicht lohnen würde, die zuzuschütten. Von daher ist davon auszugehen, dass das Publikum es nicht rafft.
Tja, wir sind zu ehrlich, ganz einfach.
Wir sind zu ehrlich, genau. Unsere Spendenkonten findet ihr auf unseren Webseiten.
Stimmt.
Ja. Was dann auch so die Werber, die ich so kenne, wenn die dann so unsere Sendung hören, die schlagen dann regelmäßig die Hände über dem Kopf zusammen, also hier bei der Fotografie vor allen Dingen, sagen, seid ihr euch eigentlich im Klaren darüber, was Kamerahersteller XY dafür bezahlt hätte, was ihr dafür lau macht? Das ist echt auch immer sehr schön.
Ja. Vielleicht müssen wir uns einfach mal hier ein Sales-Team anschauen, ein Werbesales-Team.
Genau, wir nehmen erst eine Sendung auf, ohne irgendwas, und dann soll das Werbe-Sales-Team, macht dann Erpressung.
Ja, hier. Und sagt dann, hier könnte ihre Werbung stehen.
Wir haben ihre Kamera besprochen. Entweder wir piepsen das aus, oder?
Genau, wir nennen hier Sigma, wenn sie was sagen, ansonsten nennen wir Nikon.
Genau. Sehr gut.
Ganz einfach.
So, kommen wir zur Sendung. Wie kommen wir denn da jetzt eigentlich hin? Wie kriegen wir denn jetzt die Kurve wieder?
Holger, 2019 war doch ein tolles Jahr.
Kommt jetzt drauf an, was du so meinst. Also in vielerlei Hinsicht war es das, ja.
Das war trotzdem die falsche Frage. Ja, fotografisch.
Fotografisch war es ja bei mir eher das Jahr der.
Das Jahr der Stagnation.
Ernüchterung. Ernüchterung? Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich irgendwie festgestellt habe, dass ich im Grunde keine Kamera brauche, sondern das iPhone fast ausreicht.
Ja, da bist du aber überhaupt nicht allein.
Ja. Aber es ist so ein bisschen fertig. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Vitrine kaufe, um da die Kameras wenigstens reinzustellen.
Wir haben ja das Glück gehabt, als wir hier ins Haus gezogen sind, in die Viewfinder-Villa, dass im Flur, also das war hier nicht möbliert, aber ein Möbel gab es. Und das ist im schönen großen Flur steht ein Vitrinenschrank.
Ja.
Also so eine Kommode, unten Schrank, oben Vitrine drauf.
Ja, super, genau.
Und das haben wir natürlich dann sofort, ich habe das sofort mit Lichtern ausgestattet und da stehen jetzt so ein paar schöne Stücke drin. Das macht was Schönes, wenn man reinkommt. Mhm. Das fühlt sich gut an.
Habe ich tatsächlich überlegt. Ich habe gedacht, so, ich meine, die sehen ja auch hübsch aus, die Geräte, dann kann man sie wenigstens irgendwie so ein bisschen drapieren. Naja.
Tja.
Inwiefern meinst du denn, dass es ein besonderes Jahr war oder ein, was?
Wie hast du es ist, also ich weiß nicht, das Jahr davor war für mich irgendwie so ein langweiliges Fotojahr. Da habe ich zwar schöne Sachen gesehen, aber so was in der Fotolandschaft passiert ist, da fand ich, dass jetzt 2019 doch eine Menge Sachen zusammengekommen sind. Also ich sag mal so rein technisch, fangen wir mal so bei den Kameras an. Spiegelloses Vollformat.
Ah, stimmt.
Das ist so ein Ding, was jetzt angekommen ist. Gibt keinen Hersteller mehr im Prinzip, der nicht irgendwie eine spiegellose Vollformatkamera hat und so als alter Knochen Vollformat 36 Millimeter, das ist halt irgendwie das ist halt immer noch das goldene Format und da sind jetzt halt angekommen.
Brauchst du eigentlich noch einen Spiegel?
Ich habe zwei Herzen schlagen, ach in meiner Brust. Also Moni hat sich dieses Jahr tatsächlich eine spiegellose Vollformat gekauft, eine Z6 von Nikon, weil sie auf der Nikon-Schiene fährt und das irgendwie sich gut angefühlt hat. Und die Kamera ist klasse.
Die billigere von denen, ne?
Ja, das ist aber auch die einzige, die du brauchst. Die Z7 braucht kein Schwein. Okay. Wirklich nicht. Und die hat irgendwie auf einem, was waren das? Ach ja, so ein Helfertreffen. Wir haben ja um Happy Shooting so eine Gruppe Helfer, wir nennen sie die Elfen. Und da haben wir da so ein Treffen gemacht in Fulda und da war dann jemand mit so einer spiegellosen Canon RP dabei und die fasst man natürlich dann schon mal an und guckt mal so und Moni auch und war dann sehr entzückt, weil das dann doch halt ein Ticken kleiner ist und weil diese Viewfinder mittlerweile gut funktionieren. Also die haben hohe Auflösung, schnelle Wiederholraten, da kannst du echt mitarbeiten. Und hat dann sich die Z6 geliehen oder gemietet für, ich glaube, so über einen Monat sogar. Und danach beschlossen, ja, das ist sie. Und ich bin ja immer noch verspiegelt. Also ich habe ja immer noch die zwei Spiegelreflexkameras.
Aber warum?
Und ja, also das eine ist, ich habe mir die tatsächlich zugelegt. Das war eine Investition. Wir reden hier von einem Sack voll Tausender.
Ja, ja.
Die habe ich mir zugelegt so ungefähr 2,5 Jahre, bevor die spiegellosen Vollformatkameras tatsächlich interessant wurden. Mhm. Und deshalb habe ich überhaupt keinen Grund im Moment zu sagen, das werfe ich jetzt weg, sondern das sind ja,
also, die sind noch, sind ja gut
geile
genug,
Kameras. Ne? Ja, ja, ja. Ich nutze so eine Kamera mal Minimum 5 bis 7 Jahre.
Okay.
Also die davor hatte ich 9 Jahre im Betrieb. Ne, die werden dann halt mit der Zeit abgenutzt quasi. Ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, es ist immer noch so, dass die Spiegellosen so ein paar Macken, also in Anführungszeichen Macken haben oder zumindest Dinge, die ich als Macke empfinde, die mir immer noch so ein bisschen gegen den Strich gehen. Das ist, also zum Beispiel, dass die meisten den Augensucher anschalten, wenn du ihn ans Auge nimmst.
Ja.
Das dauert dann eine Viertelsekunde oder so.
Okay, aber was würdest du, naja gut, man, ja.
Und alternativ kannst du dann sagen,
wäre natürlich geil, ne? Wie die X100 hat.
Zum Beispiel. Ja. Alternativ kannst du natürlich sagen, das Ding bleibt immer an. Dann nimmst du aber besser noch eine Batterie mehr mit.
Genau.
Also Batterieverbrauch ist immer noch ein Thema. Nicht mehr so wie früher, das wird immer besser. Aber trotzdem für mich, ja, weiß nicht, so diese Unmittelbarkeit ist für mich immer noch wichtig. Mhm. Aber ich sag mal, die zwei Spiegelreflexkameras, die ich habe mit Spiegeln, das sind die letzten mit Spiegel, ganz sicher. Da werde ich mir keine neuen mit Spiegeln mehr kaufen.
Du hast eben ein interessantes Wort gesagt. Diese Kameras, die nutzen sich dann ab. Klar, Gehäuse, Knöpfe, aber nutzen die sich auch ab, was die Bildqualität angeht?
Also
was Verschluss, jetzt?
Der Verschluss ist ein Thema.
Ja.
Irgendwann wird der Licht undicht und dann geht er kaputt. Aber da reden wir bei den Kameras, die ich habe, reden wir von vielen 100.000 Auslösungen. Mhm. Also Viertelmillionen ist da normal. Das heißt, da werde ich nicht an die Grenze stoßen. Das zweite ist, dass sie Defekte auf den Sensor bekommen mit der Zeit. Vor allem, wenn du so dich immer wieder mal in einem Flugzeug aufhältst.
Mhm.
Höhenstrahlung. Da kommt so Partikel aus dem Weltall und wenn die auf so eine Speicherzelle, auf so eine Sensorzelle knallen, dann können die kaputt machen und das passiert. Da hält zwar die Software dagegen, also Lightroom und so weiter korrigieren das on the fly, aber das wird dann mit der Zeit irgendwie dann doch relativ viel.
Aber da reden wir jetzt über deine Art von Kameragebrauch, nicht über meine Art von Kameragebrauch. Also meine APS-C sind wahrscheinlich dann für die nächsten 10 oder 15 Jahre gut, ne?
Logisch.
Und, ja, okay.
Und ansonsten, was ich noch als Abnutzung bezeichne, ist halt, ist keine echte Abnutzung, sondern es ist halt, die Entwicklung geht weiter.
Klar. Ja,
das, also wenn du die Kameras von heute, die Sensoren von heute mit denen von vor 10 Jahren vergleichst, da hat sich extrem viel getan, was Signal-Rauschabstand angeht und so weiter.
Aber also, denkst du, dass in 10 Jahren der Abstand genauso groß sein wird oder werden die Schritte kleiner,
die da passieren? Die Schritte werden kleiner, da wird dann trotzdem Fortschritt sein, aber der wird viel mehr in Zukunft über Algorithmen, über AI und so weiter in die Kameras kommen. Computational. Naja, was ich auch dieses Jahr gemerkt habe übrigens, und das fällt mir so seit 1-2 Jahren immer mehr auf, ist, wenn wir hier Workshops halten, dann haben wir einen unglaublichen Mix an unterschiedlichen Kameras, also extrem heterogene Landschaft. Davor war das so auf unseren Workshops Canon und Nikon.
Ja.
80% Canon, ja. 20% Nikon und das über Jahre stabil. Und dann kam irgendwann die Sonys und dann kam irgendwann Olympus und dann kamen die Fujis und dann kamen die Pentaxe und. Mhm. Und heute musste echt teilweise, hast du Workshop mit 10 Leuten, hast du 8 verschiedene Kamerahersteller.
Was natürlich auch super ist, weil dann, wenn du mit allen mal rumgespielt hast, kannst du hinterher auch wirklich sagen, okay, dann ich entscheide mich für die hier.
Dafür ist das super, aber es hat seinen Nachteil, weil.
Ja, klar, weil du verkaufst.
Du kannst Sachen nicht mehr gut erklären.
Ach so, dieses, ja klar.
Wie mache ich denn um Gottes Willen den manuellen Weißabgleich bei einer, keine Ahnung, Fuji sonst was? Das ist ja schon bei Nikon-Kameras teilweise unterschiedlich innerhalb der verschiedenen, also zwischen den verschiedenen Modellen. Mhm. Und jetzt musste das auch noch über 8 Kamerahersteller und deren Modellpalette und um Gottes Willen. Also da fällt dann auch gerne mal der Satz, hast du die Anleitung dabei? Muss man nachgucken. Aber der Mix fällt auf. Also das ist jetzt tatsächlich so.
Dass und das führt natürlich dann letztendlich auch zu Gas. Ne? Das hatten wir, als ich vor 2 Jahren beim Workshop war, den Analog-Workshop hier in Berlin. Und ich habe hier diesen Half-Frame-Fetisch. Mhm. Und da dann einer dabei war mit dieser, was war das, Dinge, ja, wie hieß die nochmal, F1, Olympus? Nee, nicht Olympus. Goddammit, doch, so Olympus, ne? Egal, jedenfalls habe ich damit rumgespielt und musste mir danach selber eine kaufen, was schlimm genug war, ja. Und jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie sie heißt, aber ist ja immer so.
Ja, siehste. Also das, aber trotzdem sind die Leute markentreu. Das ist ja wieder das Ding. Ne? Also jemand, der eine Fuji hat, der kauft dann auch wieder eine Fuji. Das merkst du dann. Also da wird nicht Marke gehüpft. Das liegt natürlich auch daran, dass die Leute
so, Olympus Pen F heißt sie. Ja.
Das liegt natürlich daran, dass die Leute dann auch investieren in Objektive und dann kann man nicht so schnell die Marke wechseln.
Stimmt. Ja. Das ist gut, was du eben sagtest. Diese Sony Z6, die wird mit so einem Adapter verkauft, ne?
Hab ich Nikon gesehen. Z6.
Nikon Z6. Wird direkt mit so einem Adapter verkauft, dass du deine alten Nikon-Objektive weiter benutzen kannst. Das finde ich eigentlich ganz cool.
Richtig. Ja, anders, ich meine, die müssen den Leuten ja irgendwie ihren Wert einigermaßen stabil halten. Aber du hast natürlich mit den Z-Mount-Objektiven dafür hast du natürlich wieder kürzere Objektive. Also der Adapter, der fällt dann weg und dann brauchst du weniger Platz. Also das ist nur eine Zwischenlösung. Mhm. Das ist nicht so im Dauerbetrieb, glaube ich, ist das nicht so angenehm. Nun ja, was noch passiert 2019? Die Smartphones haben durchgezogen hier.
Aber hallo.
Also Google Pixel 3 oder 4 oder was mit diesem Nachtmodus. Also wo du plötzlich tatsächlich, wo dann im Hintergrund, was weiß ich, 8 Bilder gemacht werden, während du einmal auf den Auslöser drückst und davon 4 schon bevor du auf den Auslöser gedrückt hast und in verschiedenen Belichtungszeiten und hinterher werden die dann per Software gemerged und die besten davon rausgesucht und die schlechtesten verworfen und das Ganze gesteuert über den Bewegungssensor im Phone, dass dann also Langzeitbelichtungen tatsächlich auch stattfinden können, weil der weiß, wann du das Phone bewegt hast. Und da ist das was losgetreten.
Du erwähnst ausdrücklich das Google Pixel. Apple hat
das nicht damit angefangen haben.
Hat Apple das auch so hingekriegt?
Ja, Apple macht das ja jetzt auch. Also
jetzt
die haben
aber
das
erst mit diesem Drei-Augen-iPhone oder
mit dem 11er, glaube ich, haben sie das dann tatsächlich richtig drin. Also da ist noch mal so ein Fass weiter aufgemacht worden. Klassische Computational-Geschichte. noch eine Bastion weiter, die von den der großen Kameras, die jetzt gefallen ist. So ein Trend hin zu mehr Kameras in den Phones, sieht man auch. Also ja, 3 Kameras oder teilweise 4, 5. Ich glaube, das geht bis zu 8 oder 9, je nach Hersteller, die dann eben da wieder viel mit Rechnerei machen. Also der Grund, sich eine große zu kaufen, da wird es gibt immer weniger Gründe, das zu tun. Ja,
das ist echt irre. Hätte ich nicht mit gerechnet.
Und ich bin jetzt hier, ich bin immer noch so, ich benutze meine Phones ein bisschen länger. Ich bin jetzt dann noch auf dem XR, also 10R.
Ja, aber das ist doch.
Moni hat das vom letzten Jahr.
Ja.
Und Moni hat das 11er und deren Kamera ist da schon wieder.
Ist noch eins besser.
Deutlich besser.
Fuck.
Und meine ist schon gut. Also, ja.
Ja. Was ich ja ganz schön finde bei dem 11er ist auch, dass dieser weite Weitwinkel, wo die Gesichter noch schmaler werden.
Da habe ich dann ein klein bisschen intern einen Juchzer losgelassen, weil ich dachte, jetzt verkaufe ich endlich mal noch mehr von meinem Weitwinkelbuch. Das war so ein bisschen so dieses, ja, da habe ich richtig gelegen.
Super.
Ja. Weitwinkel ist geil. Ultraweitwinkel ist klasse. Ich finde es interessant, was sie da machen mit der Bezeichnung, weil wir wissen, wenn man in das Spec-Sheet schaut, das ist ein 13 mm, ein 26 mm und ein 52 mm, umgerechnet auf Vollformat. Das sind immer Verdoppelungen. 13, 26, 52. Und was sie tun im User-Interface, also die User müssen einfach immer weniger wissen, weil das interessiert den User ja nicht, sondern dem interessiert, ob das die 1x oder die 2x oder die 0,5x Kamera ist. Also die abstrahieren immer mehr weg an der Stelle. Du musst technisch einfach immer weniger wissen.
Führt natürlich auch dazu, dass immer noch schneller ruchbar wird, wenn du überhaupt nicht fotografieren kannst, ne? Wobei das auch gibt's auch gar nicht, ne? Da überhaupt.
Naja, das fotografieren können, das ist ja auf der einen Seite ist das die technische Geschichte, auf der anderen ist es natürlich immer noch die gestalterische Seite und die nimmt dir heute immer noch keine Kamera ab. Wo du es hinhältst und wann du abdrückst und so, das musst du immer noch in großen Teilen selbst entscheiden. Ja. Nun ja, also das sind so Kameraentwicklungen. Es wurde eine angekündigt, die mir persönlich irgendwie, die ich persönlich interessant fand, und das war die Sigma FP. Das ist diese Kamera, die so vom Grundriss, also eine vollformatige Spiegellose, die vom Grundriss irgendwie Zigarettenschachtelgröße hat. Gibt's das heute noch, Zigarettenschachteln?
Ja, gibt's noch.
Aber nicht mehr
Standard. Ich weiß, was du meinst. Da hatten wir, glaube ich, auch mal drüber gesprochen kurz. Die genau. Tendenziell eher für Video ist als für.
Also die hat sehr gute Video-Features. Die ist aber eben auch als Stillkamera verwendbar. Sie ist ein kleiner Klotz, aber die ist echt klein, passt locker auf eine Handfläche drauf und da dann vollformatige Objektive. Gewesen, ne? Ist nicht billig, aber und ich habe auch irgendwie versucht ich habe so Sigma Marketing und so angeschrieben, ob sie mir mal eine zum Testen schicken, weil mich das echt interessiert, das Ding.
Haben sie nicht.
Da sind die bisher, ja, es wird immer nett gesagt, ja, kriegen wir irgendwie hin und dauert halt noch ein bisschen und ich musste mich da noch mal, naja, ich früher oder später werde ich sie auf dem Workshop in den Finger nehmen, ganz sicher. Aber
wo
fand ich interessant,
dann,
einfach aus.
Sie dann herbekommen auf dem Workshop, weil jemand kommt, der also eine hat?
Ja, genau.
Ah, okay.
Ja, die Kameravielfalt wird das mit Sicherheit.
Stimmt.
Wird das mit Sicherheit dann möglich machen. Ich sag mal so, ich finde sie immer noch sehr interessant. Und jetzt kriegen die gerade wieder gratis Werbung, was natürlich auch doof ist von uns. Aber ich würde viel mehr drüber reden, falls jetzt jemand von Sigma zuhört. Ich würde viel mehr drüber reden, wenn ich endlich mal einen Fingern hätte.
Ja, wir tun immer so, als wären wir nicht korrupt, ne? Aber hey.
Ja. Gut, weiter. Lichter? Licht brauchst du ja zum Fotografieren.
Ja, ja.
Fand ich interessant, was
ist da dieses Jahr was passiert, was ich irgendwie.
Es ist nichts Großes passiert, aber ich glaube, die LED-Lichter sind auch mittlerweile angekommen. Allein schon was so Preise angeht und so weiter.
Also ja, gut, das ist ja so billig, das siehst du ja in den Städten, wie billig LED geworden ist. Es ist ja alles nur noch am Leuchten und am Blinken und das ist furchtbar, ja.
Aber es gibt tatsächlich so im Fotobereich Panels und so weiter, gibt's halt mittlerweile tatsächlich viel Zeug für recht günstiges Geld. Auch diese Lichtstäbe, die dann so Lightsaber-mäßig daherkommen, mit einstellbaren Farben und so. Die kriegst du halt heute für irgendwie 60, 70 Euro.
Das ist nicht mehr wirklich teuer. Macht sich das eigentlich bemerkbar? Also normalerweise hast du ja dann auch immer irgendwie noch dein Köfferchen dabei mit diesem blöden Schirm und einem Reflektor und einer Lampe hier und einer Lampe da. Ist das insgesamt auch kleiner geworden?
Ja klar, das ist viel handlicher geworden. Okay. Also so Interviewlicht und sowas kriegst du halt wirklich in den Rucksack und fertig. Ja. Das ist alles sehr handlich geworden. Das ist schön. Braucht nicht viel Platz, läuft auf Batterie und ja, du brauchst ja nicht mal mehr irgendwie eine Steckdose finden.
Was macht eigentlich die Analogfotografie?
Bei mir jetzt, oder?
Nee, ich meine so über das Jahr gesehen, da ist nichts passiert, ne?
Die ist doch, ja, natürlich. Also es gibt, also meine zwei Highlights sind tatsächlich zwei neue Filme, die rausgekommen sind. Mhm. Das eine ist der Ektachrom.
Stimmt, das hast du öfter von erzählt schon.
Kodak, der Dia-Film, der vor einigen Jahren eingestellt wurde, nicht nur mangels Interesse, sondern weil in der EU es da neue Chemierichtlinien gab, die einfach bestimmte Stoffe nicht mehr drin vorkommen durften.
So wie bei den Klimaanlagen im Auto, ne?
Ist da was gewesen?
Da ist was gewesen, das ist schon ein bisschen länger her, aber das gibt das Kühlmittel in Autoklimaanlagen, das ist irgendwie, hat die EU sich entschieden, dass das jetzt auch Umwelt- oder Gesundheits- oder irgendwas schädlich ist und ein Ersatzkühlmittel benutzt werden muss. Und das Ersatzkühlmittel, also der Ersatzstoff dafür, ist, glaube ich, eine Größenordnung teurer, zehnfache oder sowas. Das muss richtig krass sein, sodass dann irgendwie eine Füllung für die Klimaanlage im Auto direkt 350 Euro kostet und sich darum ein Schmuggel entwickelt hat mit dem alten Kühlmittel, das du dann irgendwie aus, keine Ahnung, irgendwas, was nicht EU ist, über die Grenze geschafft und dann für die Hälfte verkauft wird, was dann immer noch billiger ist, aber ja, naja.
Nicht schlecht.
Irgendwas gab's da. Mein Schrauber hat mir das mal erzählt, weil ich ihn gefragt habe, warum er denn meine scheiß Klimaanlage nicht reparieren würde. Ja, weil du das nicht bezahlen willst.
Also, den Ektachrom mussten sie neu machen bei Kodak.
Ja.
Und haben das auch geschafft, dann haben sie ihn erst im 35mm, also Kleinbildformat rausgehauen und alle Mittelformatler und Großformatler so, wir holen da mal einen Ektachrom. Und jetzt ist er angekündigt, beziehungsweise ist es, glaube ich, schon demnächst verfügbar, in Mittel- und Großformat. Geil.
Großformat heißt zum selber ausschneiden dann, ne?
Nee, 4x5 Zoll.
4x5 Zoll, okay, also zum selber ausschneiden.
Nein. Kommt vorkonfektioniert. Ist nicht ganz günstig. Da reden wir von irgendwie 5 Euro der Schuss oder so. Aber das ist Großformat. Und Großformat Dia ist einfach geil.
Kannst du denn, wenn du dann so ein Großformat Dia aufnimmst, hast du eine Möglichkeit, vorher Testschüsse mit Polaroid oder irgendwie sowas zu machen? Oder?
Das hat man früher tatsächlich gemacht. Und das Problem ist, dass es kaum noch so Polaroid-Material gibt. Also
stimmt, ja.
Deshalb ist das ein bisschen schwierig. Naja, du musst halt ordentlich Belichtung messen. Da kommst du ja in Bereiche, wo du tatsächlich dann, wo Skill immer wichtiger wird und wo Erfahrung immer wichtiger wird.
Stimmt, und so ein Blödmann wie ich wird sich im Leben keine Großformat kaufen. Ja gut, ich vielleicht schon, weil ich ein Blödmann bin, aber ein normaler Mensch wie ich wäre, wenn ich kein Blödmann wäre, würde sich im Leben keine Großformatkamera kaufen, ja.
Also wir machen im lass mich schauen. Im Mai machen wir einen Großformat-Workshop hier. Für Einsteiger.
Mhm.
Für alle.
Das ist schön. Habe ich keine Zeit. Weiß ich jetzt schon.
Schade. Schade. Nee, das ist der eine Film, auf den freue ich mich tatsächlich. Und der andere, auf den ich mich auch freue, das ist von Ilford. Ein orthochromatischer Film. Ilford Ortho. Ein neuer. Orthochromatisch ist ein Film, der so wie früher ist, wo die Filme noch kein Rot gesehen haben. Also alles, was im Bild rot, alles, was im Bild rot, also was vor der Kamera rot ist, wird in der Kamera schwarz abgebildet.
Ja.
Und das arbeitet also mit Kontrasten ganz anders als anderes Material, das normalerweise den gesamten sichtbaren Bereich sieht.
Ach so, es ist aber ein Schwarz-Weiß-Film.
Es ist ein Schwarz-Weiß-Film.
Okay, ich dachte gerade, wie soll das denn? Da ist ja alles grün oder wie, ja. Okay.
Der ist da, wo es rot ist, durchsichtig. Ja, genau.
Was auch mal cool wäre.
Nee, nicht wirklich. Aber du, jetzt stell dir einfach vor, so Dinge, die Rottöne haben, also zum Beispiel das Gesicht eines wettergegerbten Seemanns.
Ja.
Wenn du den mit einem autochromatischen Film fotografierst, das kannst du mit nichts anderem so geil faltig hinkriegen.
Ja.
Das ist unglaublich.
Säufernase also, sieht bestimmt auch super aus damit.
Wahrscheinlich, ja. Früher war das so, das autochromatische Material war der Standard. Da wusste man noch nicht, wie man dem Film das Rotsehen beibringen konnte. Und dann haben die ja da mit Stummfilmen und so gedreht. Und die mussten sich dann auf dem Set immer mit irgendwie grünen und blauen Farben anmalen, damit die Lippen nicht schwarz sind und so. Mhm. Auf dem Material nachher. Also ist kein Allerweltsmaterial, aber macht total Spaß damit.
Ist denn eigentlich in der analogen Kamerawelt irgendwas passiert? Gab's da irgendwas Neues?
Naja, jein, ja.
Die üblichen also, Plastidinger von Lomography wahrscheinlich, aber.
Was ich interessant fand, also da sind wir immer noch so ein bisschen beim Großformat, ist die Intrepid-Geschichte. Intrepidcamera.co.uk. Das ist Großformatkamerahersteller, die mit Kickstarter, glaube ich, angefangen haben, wo du eine Großformatkamera für 280 Pfund bekommst.
Mhm.
Und die haben nämlich jetzt zusätzlich zu der Kamera, was schon mal cool ist, wer da reinschnuppern will, haben die unter anderem ihr Enlarger-Kit rausgebracht, ein Vergrößerer-Kit. Du kannst nämlich eine Kamera ganz einfach in einen Vergrößerer umwandeln, indem du hinten statt, wo der Film reinkommt, eine Lichtbühne dran bastelst.
Lichtbühne?
Kannst ja durch das ein großes flächiges Licht.
Ach so.
Und da dann ein Film davor. Und dann wird vorne nicht das Bild durch die Linse auf den Film aufgenommen, sondern das Bild wird durch die Linse nach außen projiziert.
Aha.
Und damit kannst du dann Bilder vergrößern, in dem Fall großformatige Bilder vergrößern. Was, wenn man das mal versucht hat, sich dann Vergrößerer zuzulegen, eigentlich eine sehr teure Geschichte ist. Und die haben da halt jetzt so ein Kit angeboten für 180 Pfund mit einer LED-Fläche, mit einem Bildrahmen für 4x5 Zoll, mit einem Timer dazu, also ein Belichtungstimer. Und jetzt können die Leute tatsächlich in der Dunkelkammer sich da ihre großformatigen Bilder vergrößern. Und das für einen Preis, der ist konkurrenzlos.
Ich finde gerade, also diese Kamera, so eine Kamera für 280 Pfund, das ist eigentlich echt super.
Die ist halt nicht so wie man sowas kennt von solchen Kameras irgendwie, ja, okay, aus Mahagoni,
so ein bisschen
und
Multiplex-Rahmen, aber und Schraubzwingen und so, aber macht doch nichts.
Die ist völlig praktikabel, ja. Die funktioniert, mit der
kannst du
toll fotografieren. Wir haben eine da von der ersten Variante, die ist noch ein bisschen klappriger, weil das halt irgendwie, da haben sie noch geübt. Aber mittlerweile sind die, glaube ich, auf der MK4, auf der vierten Version, also wenn man die, also jetzt ist die absolut bombenfest und gut.
Ja.
Die ist gut.
Ja, super. Ich meine, 280 Pfund ist nicht viel Geld, wenn man sich, wenn jetzt jemand.
Na, man braucht noch ein Objektiv dazu. Das ist nicht.
Ah, okay, dabei. Das ist nicht mit dran. Ah, verstehe.
Da reden wir dann, ja, nochmal von irgendwie, ich vermute mal so 200-300 kriegt man wahrscheinlich schon was.
Ja, wenn du dir überlegst, so, ich möchte jetzt gerne Analogfotografie machen und ich möchte es halt in richtig, richtig nerdig machen, ob du da jetzt hingehst und dir irgendwie eine Hasselblatt schieß mich tot oder sowas kaufst für 15, 18, 2000 Euro oder so ein Ding.
Gar nicht schlecht. Ja, ist halt eine sehr langsame Form der Fotografie.
Ja, ja.
Und auch eine sehr reduzierte. Also das ist tatsächlich so diese, eigentlich ist es, für mich ist es so eine Kreativ-Explosion, weil du einfach mit so vielen Limits zu kämpfen hast. Du hast zwar einerseits unglaublich viele Möglichkeiten durch Objektivverdrehung, Tilt-Shift, was weiß ich alles. Mhm. Zum anderen bist du aber natürlich limitiert, weil du kannst nicht Rapid-Fire machen, sondern da, wenn du schnell bist, dann hast du in 5 Minuten ein Bild.
Ja, super.
Und dann kommst du am Ende des Tages mit irgendwie 3 Bildern nach Hause oder so.
Ja, und wenn davon eins geil ist, ist das schon mal super.
Ja. Ja, meistens sind dann alle geil, weil du hast dir für jedes Bild viel Zeit genommen.
Mhm.
Und hast dir das vorher genau überlegt, wie das aussehen soll. Und hast alles 3-mal kontrolliert, bevor du abgedrückt hast. Und ja. Also Großformat ist immer noch so mein, das ist so die Formel 1. Das ist geil. Und damit halt sehr greifbar.
Ja.
Was noch? Speicher.
Speicher?
Speicherfund. Ich habe nein.
Großformatkamera und Speicher gefunden.
Nee, habe ich nicht. Ich kaufe ja nicht immer irgendwie ständig neue SD-Karten oder ich habe jetzt eine externe SSD mir wieder zugelegt, mit der ich halt irgendwie, wenn ich unterwegs bin, Bilder, Kataloge draufhalte und so, weil der Laptop selber nicht so viel Speicher hat. Und bin einfach so hinten übergefallen über die Preise mittlerweile, weil ich halt seit ein paar Jahren mir sowas nicht mehr gekauft habe. Also sei das jetzt, also früher war immer noch mein Ding, den Leuten zu sagen, kauft ihr doch lieber 5 kleine 4 GB Karten statt einer 16 GB oder so. Mhm. Weil dann hast du nicht alle, dann ist nicht alles kaputt, wenn eine Karte kaputt geht. Und mittlerweile renne ich mit einer 128 GB Karte in der Kamera rum und wechsle die irgendwie 14 Tage lang nicht. Und habe mir jetzt hier so eine SSD gekauft, so eine externe, die halt irgendwie 1 TB hat und 150 € kostet. Und das ist der Preis, den ich vor ein paar Jahren noch für ein Viertel der Größe gezahlt habe. Das war für mich so eine
kleine Augenöffner. Ein bisschen Gottvertrauen dabei dann auch, ne?
Ja, also bei den Karten ist es insofern Gottvertrauen, es ist insofern nicht das große Gottvertrauen, weil ich natürlich die Bilder trotzdem dann eben auf genau so eine SSD noch sichere und okay. Dann habe ich sie auf der Karte und einmal extern und dann ist schon wieder alles in Ordnung.
Okay.
Was hat sich noch so getan? Drohnen! Ha!
Das ist das leidige Thema, ja, das ist ja. Ja, von dem Ding habe ich mich ja komplett wieder verabschiedet, weil hier darf man ja nirgends fliegen. Ja.
Wir haben jetzt in eine Happy Shooting rausgehauen mit dem Titel Die Laubbläser der Lüfte.
Ja, Treffer.
Also die haben natürlich immer noch so einen riesen Arschlochfaktor, ja. Aber also die zwei Sachen, die mich da dieses Jahr, die ich interessant fand, ist einmal jetzt kürzlich die DJI hat die Mavic Mini rausgehauen, die magische 250 Gramm Grenze um 1 Gramm nach unten knackt, also 249 Gramm schwer mit Batterie. Und damit,
was haben die denn dann noch für Flugzeiten? Das ist doch überhaupt nicht mehr
25 Minuten.
Was?
Ja, ich sag ja, dass die Entwicklung geht vorwärts.
Was?
Und sie ja macht 2,7K Video, also nicht ganz 4K, aber immerhin. Und sie hat 3 Achsen Gimbal.
Das ist doch so ein, die passt doch so auf so eine Handfläche, so klein
ja,
ist die, oder?
Ja, genau.
Und 25 Minuten?
Ja, oder so. Lass mal kurz gucken. Nicht, dass Wahnsinn. Ich hier Blödsinn. Mavic Mini Flugzeit 30 Minuten. Steht hier.
Wird immer schlimmer.
In der Realität sind es aber wahrscheinlich dann doch eher 25.
Naja gut,
aber sie geben 30 an.
Ich hätte jetzt bei so einem kleinen Ding mit so wenig Gewicht, hätte ich gedacht, man ist froh, wenn man 5 Minuten hat.
Tja, kannst du mal sehen.
Alter,
nee, was da cool drin ist, also sind diese 249 Gramm, weil du einfach auf an vielen Orten auf dieser Welt damit jetzt unterhalb von diesen magischen 250 Gramm liegst und dann hast du nicht so viele Regeln und darfst einfach mehr Zeug damit machen. Ist in Deutschland, bringt dir das nicht so viel, außer dass du jetzt keine Kennzeichnung mehr, Pflicht mehr hast. Also du kannst die ohne deinen Namen und Adresse drauf zu schreiben fliegen. Der Rest ist relativ gleich geblieben. Weil in Deutschland das Ganze noch mit der Möglichkeit, Video zu übertragen, verbunden ist. Und wenn das eine Drohne kann, dann fällt sie halt doch unter die meisten Regeln.
Okay.
Egal. Die zweite Drohne, die mir aufgefallen ist, die jetzt noch frischer rauskam. Ist
noch leichter, fliegt noch länger, macht noch bessere Bilder. Du willst mich jetzt fertig machen? Du quatschst mich jetzt gerade, du merkst schon, dass du mich gerade in Gas quatschst. Ne?
Nein, da will ich nicht. Die Skydio 2. Skydio ist, die hatten die erste, die R1 hieß die damals noch, rausgebracht. Das war die erste vollautonome Drohne. Also das Ding, du sagst starte und dann startet das und dann verfolgt dich das.
Ja.
Fliegt dir hinterher und zwar durch Bäume durch, ohne an die Äste zu knallen und so weiter. Also das ist ein relativ schlaues Ding mit ganz vielen Kameras rundrum und macht sich quasi so eine 3D-Map der Umwelt. Und die haben jetzt eine Version 2 rausgebracht. Das hat damals, glaube ich, $2,500 gekostet, das Ding. Also außerhalb von jedem interessanten Bereich, aber eine gute Technik-Demo. Und die haben jetzt die Skydio 2 rausgebracht, die noch ein bisschen glatter fliegt, also noch glatteres Video macht. Natürlich bewerben sie es immer mit sportlichen Leuten, die mit dem Fahrrad, mit dem Mountainbike durch irgendwelche Wälder fahren und so.
Hinterher.
Und in Wahrheit sitzen wir alle auf dem Arsch vom Bildschirm
auf und reden gerade in Mikrofon und rein. Über die Siedlung.
Ja, also ich weiß nicht, wie viel Anwendung die meisten oder viele Leute, die einen Bürojob haben, dann tatsächlich da hätten. Die sind dann abends vielleicht im Fitnesscenter und dann kann die Drohne irgendwie ums Laufband drumherum fliegen oder so.
Aber das ist die einzige, die das macht, oder macht diese
nee, das ist die einzige, die es tatsächlich voll autonom macht.
Krass.
Also vollautonom heißt tatsächlich, du kannst ja auch steuern, wenn du willst, ja. Aber du kannst auch sagen, folg mir, und dann hast du noch so ein Beacon in der Tasche und dann cool. Kann die selbst irgendwie die Sicht verlieren und findet dich trotzdem wieder. Und das Interessante ist, dass sie tatsächlich so ein bisschen umgeschwenkt haben von der Art und Weise, wie sie es machen. Sie haben nämlich jetzt noch mehr Smartphone-Technologie drin, einfach um die Kosten runterzubringen, mhm. und haben dafür mehr Machine Learning, also die Defizite, die in die reduzierte Technologie bringt, quasi auszugleichen oder zu übertrumpfen, und machen das Ding damit für $1,000. Also die haben es von 2.500 auf 1.000 reduziert, und das fand ich spannend. Nicht, dass ich das jetzt haben müsste.
Das ist der Vorteil, also das wäre mir zu teuer, aber so eine Mavic Mini, die kostet halt 400.
Ja, aber brauchen tust du sie nicht wirklich.
Nee, natürlich nicht, aber das ist ja das Gemeine bei Gas. Ne? Aber ich mach das nicht.
Tja. Was
aber geil wär's schon. Ich muss die Seite wegklicken. So.
Wir machen mal irgendwie einen Drohnenflugtag. Dann kommst du mal hierher.
Ja, genau, dann hab ich,
und dann fliegen wir ein bisschen über Tempelhof rum und so.
Genau, dann habe ich ein bisschen Spaß.
Kannst du das Gas dir austreiben, weißt du?
Also wir fliegen nicht über Tempelhof, das darf man nicht.
Darf man nicht?
Nein, hier darf man nirgends fliegen in Berlin. Also okay. Es gibt nur ganz wenige sehr kleine Flecken in der Stadt, wo du überhaupt fliegen darfst.
Ja, dann fahren wir irgendwie nach draußen. Beim BER darf man fliegen, das ist ja noch kein Flughafen. War das böse?
War das jetzt böse? Das wäre jetzt mal eine interessante Frage, wie da so die Abstände, was da so eingehalten werden muss.
Ich weiß
das
nicht.
Lustigste, keine was Ahnung. Zum Thema Drohnen, war das dieses Jahr? Ich glaube, das war dieses Jahr, ne? Dass alleine nur die Vermutung, eine Drohne wäre da geflogen, der den Flughafen Gatwick komplett lahmgelegt hat.
Zweimal
sogar, ne?
Ja, ich glaube sogar zweimal.
Also, wo ich auch echt dachte so, ey, diese ganzen Extinction Rebellion Spacken, ja, statt sie sich auf die Straße setzen, müssen sie sich bloß irgendwo hinstellen auf dem Flughafen und sagen, hast du die Drohne gesehen gerade? Zack.
Anonymer Anruf.
Nee, brauchst du gar nicht. Du musst dich einfach nur mit zwei Typen, du musst einfach nur warten, stellst dich an ein Fenster, musst einfach nur warten, bis ein Sicherheitsman vorbeikommt. Sag mal, ey Chris, hast du gesehen, die Drohne da hinten mit wieder den Looping und dann da hinten in das Gebüsch rein? Ja. Halten die sofort alles an. Mhm. Das ist doch Wahnsinn, oder? Was passiert? Sind die wirklich so gefährlich? Was passiert, wenn so ein Ding in so ein Triebwerk kommt? Wird die nicht einfach durchgeschreddert und gut ist?
Oh, das kommt gerade, glaube ich, A, das kommt aufs Flugzeug und B, auf die Drohne an, aber.
Ja, stimmt, bei Vögeln haben die ja schon Probleme.
Vogelschlag, da hast du teilweise Flugzeuge, die dann hinter der Landebahn während des Startes abgestürzt sind und so. Ja.
Da muss man schon echt einen an der Waffel haben, um mit einer Drohne am Flughafen unterwegs zu sein, oder?
Deshalb wird das ja auch, glaube ich, ziemlich empfindlich bestraft.
Aber wie finden die Leute doch? Du findest die Leute
im Leben nicht. Naja, es kommt ja früher oder später, wahrscheinlich eher früher in den nächsten 2 Jahren oder so, eine europaweite Flugüberwachung für Drohnen und sowas. Da musst du dann tatsächlich, also das, ich prophezeie jetzt mal, da kommt Transponderpflicht, dass du also eine Drohne nicht mehr fliegen darfst, ohne dass sie einen Sender an Bord hat,
okay.
Wo man sie orten kann und so weiter. Da wird es nicht drum rumgehen, weil das ist tatsächlich ein Problem, ein
potenzielles. Ich meine, sich darüber lustig zu machen, ist das eine, ne? Aber dann tatsächlich so ein Ding am Flughafen zu benutzen, ist das andere.
Ja, kommen Sie in den Knast dafür.
Ja,
was noch fotografisch, was ich noch ganz interessant fand, und zwar ist es eine Kombination aus Geschichten. Ich habe mir wann kam die raus? August, September, August, weiß nicht mehr, nee, sogar, ja, egal. Auf Oculus Quest. 360 Grad VR-Brille, Dingens, Headset, drahtlos, also ohne einen Rechner, Standalone kannst du das fahren und so. Ist einfach mal so geiles Spielzeug, ne? Also im Wesentlichen ist es halt eine Spielekonsole zum Aufsetzen.
Mario Kart aus so einer First-Person-Perspektive, das wäre geil.
Sowas. Ja, jein.
Das finde ich geil.
Ich habe jetzt viel gelernt darüber. Also unter anderem, dass das Thema Locomotion, also die Bewegung des Spielers, sehr viel damit zu tun hat, ob es dir da drin schlecht wird oder nicht.
Mhm.
Und in dem Fall, wo du dich tatsächlich so in einem Kart gleitend bewegst, kann es durchaus sein, dass da werden viele empfindliche Mägen sich nicht drüber freuen. Das heißt, solche Sachen, so dieses, ich muss unbedingt in einem virtuellen Rollercoaster sitzen, ist die Garantie dafür, dass 80% der Leute sagen, oh, das finde ich scheiße, mache ich nie wieder.
Was ich auch sehr krass finde, ich hatte was dieses Jahr oder letztes Jahr im Winter, irgendwann in den letzten 12 Monaten, hatte ich auch so eine VR-Brille auf, und zwar von einer Therapieeinrichtung, die machen verhaltenstherapeutische Eingriffe über die Virtual Reality Brille.
Höhenangst zum Beispiel, und so.
Höhenangst, wenn
Hunde
du,
und so, ja.
Wenn du auch Angst hast, vor Gruppen, vor Menschengruppen zu sprechen und sowas, gab es dann halt auch tatsächlich so einen Klassenraum, also den habe ich habe ich einmal gemacht, so einen Klassenraum, wo du dann auch mit Avataren interagierst, die teilweise KI-basiert sind, teilweise sitzt dann auch ein Operator und sagt dem Avatar, was er machen soll und so. Abgesehen davon, dass du wirklich nach 2-3 Minuten mit anfängst, selbst mit, und die haben echt miese Klötzchengrafik, ja, selbst mit miesen Klötzchengrafik Avataren zu interagieren, als wären es Menschen, das fand ich schon irritierend. Ja. Aber da dann nach 10 Minuten wieder rauszukommen, und plötzlich einfach wieder in diesem Labor zu stehen, einfach in einem Raum zu stehen. Dieses Gefühl von...
Fühlt sich alles nicht mehr so ganz real an plötzlich.
Ja, genau.
Ne? Ja. Also, ja, das ist ein Effekt, der geht aber weg.
Ja,
der geht dann relativ schnell weg.
Ach so, da gewöhnt man sich dran, meinst du?
Okay. Ja, ja, total. Okay. Und da ist auch diese Bewegung, dieses, oh Gott, mir wird mulmig. Die meisten Leute entwickeln die sogenannten VR-Legs. Also du bekommst quasi so ein... Dein Hirn kommt damit besser klar nach einer Weile. Also ich kann heute in so einen virtuellen Rollercoaster reinsitzen und da zucke ich nicht mit der Wimper. Das ist, da gewöhnst du dich. Also ich habe mich total schnell dran gewöhnt. Was ich bei dem Gerät, also nur kurz bei dem Gerät zu bleiben, was ich bei dem Gerät klasse finde, ist, das ist tatsächlich so on und off. Das ist so wie ein Smartphone. Mhm. Ne? Das musst du nicht irgendwie jetzt muss ich booten und dann so, sondern du setzt das auf und das Ding ist da.
Sehr schön.
Und dann tust du es weg und dann ist weg. Das heißt, du kannst auch mal zwischendurch eine Viertelstunde irgendwie ohne Vorbereitung, musst keine so Lighthouses in den Ecken, in den Zimmerecken haben, sondern das Ding ist komplett self-contained. Und damit ist das einfach klasse. Der kleine Nachteil ist, das Ding gehört Facebook. Oculus ist eine Facebook-Company. Mhm. Und du hast noch keinen Login-Zwang, also du kannst das noch komplett ohne Facebook fahren, das Ding.
Mit dem Visonos, ne? Aber ab jetzt ist Login-Zwang, du musst dich nicht einloggen, aber dann kriegst du auch keine Updates mehr.
Ich weiß es nicht. Sie haben aber jetzt, also Facebook hat es angekündigt, dass Leute, die mit Facebook-Login drin sind, jetzt dann auch ausgewertet werden für Werbung und so weiter. Also das ist Facebook und das wird genauso kommen. Ich kann nur hoffen, dass jetzt andere dadurch auch so einen Boost bekommen und da Zeug bringen. Das ist es initial fand ich das jetzt echt mal gut, weil die haben tatsächlich durch den dicken Geldgeber auch wirklich technisch einen unglaublichen Fortschritt dahin bekommen. Und das für einen Preis, ich glaube, die kostet 400 Euro. Also das ist so.
Das ist nicht viel Geld.
Also ohne da einen dicken Gaming-PC hinstellen zu müssen. Also das ist schon irgendwie, da kommst du günstig rein.
Ja.
Wo ich es jetzt sehr interessant finde, also zum einen sind da tatsächlich so ein paar
Experiences-Spielerfahrungen
drin.
So eine Nintendo Switch kostet auch 300, ne?
Also
das ist nicht viel Geld, finde. Also für diese Kategorie, ich finde es jetzt viel Geld, aber ich fand die DJI Mini auch nicht so viel Geld.
Also 4,45 steht hier, okay.
Das ist, glaube ich,
oder 5,4, egal. Also es ist gerade im Moment glaube ich, ausverkauft. Also die sind, die haben da irgendwie...
Das ist der Anfang, ne? Demnächst
ist es
für 200.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist das, also das ist insofern interessant, weil es halt einfach mal diese 360-Grad-Geschichte bringt. Fotografisch interessant, weil es natürlich immer mehr auch solche 360-Grad-Videos gibt. Und da haben sich jetzt tatsächlich technisch ein paar Sachen rausgestellt, speziell die Insta360-Kameras. Also du hast das Problem, dass du natürlich, wenn du jetzt mit einer HD-Kamera, Full HD, 2K, also 1980p, 1080p, so rum, wenn du damit filmst, dann kannst du auf so einen Sensor natürlich deine komplette Kugel draufbringen, aber dann hat das Blickfeld, was du hast, hat natürlich eine entsprechend kleinere Auflösung. Und das sieht scheiße aus. Also nimmst du eine 4K-Kamera und dann hast du schon ein bisschen mehr Auflösung, aber das ist immer noch nicht viel, weil du siehst ja nicht mehr als irgendwie, sagen wir mal, ein Drittel von dieser Kugel vielleicht. Und Insta360 One X, das Produkt, die haben jetzt tatsächlich eine Rundumkamera, die knapp 6K aufnimmt und dazu auch noch intern stabilisiert. Das heißt, die haben noch so ein Gyroskop drin. Und das Resultat ist, dass du die Kamera, dass du im Prinzip mit der Kamera tun kannst, was du willst. Das Bild bleibt stabil.
Kannst du also einen flexiblen Stab machen und immer
genau das machen halten. Die Leute. Das machen die Leute. Da haben sie quasi so eine Art Selfie-Stick. Das Ding editiert sich selbst raus. Also du siehst den nicht.
Geil.
Das heißt, die Kamera schwebt irgendwie einen Meter von der Person irgendwo und du kannst hinterher dann beim Editieren, kannst du dann rumpannen, kannst also ein normales Video draus machen quasi und kannst rumpannen und kannst da drin reinzoomen und was weiß ich alles. Also du kannst Kamerabewegungen simulieren, die da gar nicht stattgefunden haben. Oder du packst sowas halt dann in so eine VR-Brille rein und dann ja, ist das auch quasi rundum betrachtbar.
Du nimmst so eine VR-Brille und hängst die Kamera unter diese Drohne und bam.
Also Drohnen gibt's schon länger, so 360-Grad-Videos von Drohnen, wo dann die komplette Drohne unsichtbar ist. Mhm. Schwebst du quasi in der Luft. Und dann haben sie noch, also wieder Insta360 hat noch die Evo rausgebracht und die macht auch entweder ein Rundum-Kugelpanorama oder du klappst sie auf, ne, das macht die mit zwei Kameras, eine in die eine, in die andere Richtung, mhm, und dann wird das zusammengestitcht. Oder du klappst sie auf und dann gucken diese beiden Kameras in die gleiche Richtung und dann hast du eine Kamera, die 3D aufnimmt und zwar das sogenannte 3D 180, also 180 Grad.
Das ist ja geil.
Und das ist natürlich mit so einer VR-Geschichte cool, weil da kriegt ja jedes Auge eh sein eigenes Bild und wenn du dann 3D-Sachen anguckst, da kannst du schon coole Sachen.
Das Geile an dieser, machen. Dieser 360, die sieht halt auch so ein bisschen aus wie ein Todesstern. Ich finde das ziemlich cool.
So ein bisschen, ne?
Ja, ich finde das echt ziemlich cool. Guck mal, ich habe einen kleinen Taschentodesstern.
Also fand ich interessante Entwicklung. Das ist nur der Anfang von was Größerem. Da werden wir noch mehr sehen, ganz sicher. Hoffentlich eben auch noch nicht nur von Facebook, sondern von anderen Herstellern. Tja.
Ja, ich habe mir fällt immer wieder auf, dass ich nichts zurück zum Blicken habe. Aber hey.
Ne. Jo, kommt neues Jahr, kommt.
Das ist neues Jahr, neues Geist.
Was übrigens nicht kam. Das können wir dir jetzt quasi fürs nächste Jahr lassen, ist die Zeiss ZX1. Das ist diese vollformatige Kamera mit einem fixen 35mm Objektiv, die hinten drauf einen riesen Bildschirm hat, auf dem Lightroom Mobile läuft.
Ah, ich erinnere mich dunkel. Ja.
Ganz dunkel, das war nämlich vor über einem Jahr, da wurde die angekündigt und hätte Anfang 2019 rauskommen sollen, hat sich noch nicht manifestiert. Im Juli diesen Jahres ist wohl eine Zulassung beantragt worden bei irgendeiner asiatischen Zulassungsbehörde. Also da geht man von aus, dass die Anfang 2020 kommt, mit einem Jahr Verspätung. Ich weiß nicht mehr, wie interessant sie noch ist, weil das Vollformat, das Spiegellose, das ist ja jetzt quasi, hat sich ja etabliert.
Ja.
Und das war eines der großen Verkaufsargumente. Jetzt ist die Frage, ja, ob so ein mobiles Lightroom das dann noch rausreißt, weiß ich nicht. Da müssen sie wahrscheinlich am Preis drehen, vermute ich. Weiß noch nicht, was die kosten soll.
Nicht mal Gerüchte halber?
Ich schätze 4.000, aber das
kann man sich hier drei iPhones kaufen von.
vielleicht liege ich auch komplett daneben. Kann sein. Ja, wo geht's hin? Nächstes Jahr. 2020. Jo, mehr Smartphone.
Woche nach Prag.
Das ist auch schön. Mehr Smartphone.
Ja, klar.
Also braucht man, das ist jetzt keine Spekulation, das ist Tatsache. Mehr Smartphone, mehr VR, AR und so Zeug. Juckt dich das Thema Tablet mit Fotografie?
Nee, gar nicht.
So Lightroom Mobile auf dem iPad oder sowas?
Jetzt zum Nachbearbeiten oder sowas, das vielleicht, aber das Tablet als Kamera überhaupt nicht. Ne?
Sehe ich immer öfter, dass Leute tatsächlich ein Tablet dabei haben, aber nicht als Kamera, sondern als, hier, ich importiere meine Bilder von der Kamera und dann bearbeite ich sie da und so weiter.
Problem ist halt, dass beim Import der Bilder von der Kamera oft eine schlechtere Qualität dahin importiert wird. Also ich habe das
Machen sie jetzt nicht mehr.
Ach, also echt? Lightroom ich hatte das jetzt, Mobile. Als ich in Südtirol war, habe ich halt von meiner Sony Fotos aufs iPhone rübergezogen, habe da noch ein bisschen dran rumgecroppt und die dann nach Flickr geschoben. Und hinterher haben sich alle beschwert und gesagt, hör mal, das ist eine total miese Qualität, die da von deiner Kamera, also über den
Umweg iPhone also kommt. Jetzt mit iOS 13 dürfen ja Applikationen direkt auf die Schnittstelle zugreifen, zum Bilder importieren.
Ja.
Also oder Dateien importieren, das heißt, du kannst jetzt die tatsächlich von der Kamera direkt nach Lightroom ziehen und da werden die RAW-Files importiert. Das ist jetzt mittlerweile so gelöst. Ich sehe es immer öfter, mich persönlich juckt das noch nicht so sehr. Vor allem auch, weil ich irgendwie versuche, gerade von Adobe wegzukommen und Lightroom ist so die letzte Bastion. Okay. Und das,
Warum willst du da weg?
Oh, weil ich Alternativen irgendwie interessanter finde. Mhm. Also da reden wir von Affinity Photo und so weiter. Mhm. Die arbeiten gerade an einem Konkurrenzprodukt zu Lightroom. Ich bin Adobe ein bisschen müde geworden. Okay. Auch natürlich, weil die mit ihrem Abo-Modell mittlerweile so dermaßen abzocken. Sie hatten jetzt dieses Jahr den mit Abstand größten Umsatz, den sie jemals hatten. Also viele Milliarden, also das Abo-Modell scheint sich für die unglaublich zu rentieren. Ja,
vorher die Leute Login und dann Abo.
Ja, da will ich jetzt gar keine große Tirade machen. Da könnte man eine komplette Sendung drüber machen. Okay. Locker, easy. Aber ich versuche mich da tatsächlich und ich bin auch sehr, sehr zuverlässig aus dem Universum raus, bis auf Lightroom. Da kann ich nicht weg, weil da habe ich sehr viel rein investiert an Bearbeitungen, an Sortierung, an Metadaten über 10 Jahre. Und das ist auch so eine Art Login. Ne? Mhm. Tatsächlich kommst nicht raus. Also mehr Tablet, weniger Notebook. Für mich persönlich nicht. Aber ich sehe es immer öfter. Was habe ich noch?
Was für eine Software würdest du denn auf dem Tablet dann benutzen oder auf dem iPhone? Tatsächlich ein Lightroom Mobile oder auch
das, wenn du das tatsächlich tun willst, im Moment ist es tatsächlich Lightroom Mobile, das dann über die Creative Cloud synchronisiert mit deinem Lightroom auf dem Rechner. Mhm. Deshalb, da kommst du auch aus dem Abo dann halt nicht mehr raus.
Ja, also. Ja.
Ja, und damit ist es für viele indiskutabel und die andere Hälfte zahlen es zähneknirschend. Nun gut. Eine technische Entwicklung, die ich immer noch sehr interessant finde und weiß noch nicht, ob sie kommt oder nicht, aber ich glaube, das MIT, war es MIT? Irgendjemand hat jetzt tatsächlich das Self-Resetting Pixel entwickelt.
Was?
Ja, ich erkläre es dir. Stell dir vor, du hast ein normales Pixel auf einem Sensor und da fällt jetzt Licht drauf und irgendwann ist das voll, das Pixel, und dann fällt weiter Licht drauf und dann kann das Pixel, hat halt eine gewisse Ladung, die da sich aufbaut, und dann hast du eine Überbelichtung. Mhm. Ne, das ist logisch. Jetzt stell dir vor, das Pixel hätte die Möglichkeit festzustellen, wenn es voll ist, sich dann zu leeren und einen Zähler hochzusetzen. Das heißt, das Pixel würde sich selbst nullen und zählen, wie oft es voll war.
Ja.
Was dann so viel bedeutet, wie du hättest ein Pixel, was unendlich Dynamikumfang hätte.
Okay.
Du könntest dem so viel Licht geben, wie du willst. Mhm. Es wird nie überbelichtet. Aber es weiß hinterher, wie viel Licht auf es gefallen ist. Auch wenn du 2 Stunden lang belichtest. Dann geht der
Zähler. Wo kann ich Geld einwerfen?
Noch nirgends. Also irgendjemand hat das jetzt wohl im Labor tatsächlich fertig. Mhm. Es gab vor Jahren schon mal vom MIT war das damals so eine Forschungsstudiengeschichte, die hieß die Modulo-Kamera, was genau das gleiche war im Prinzip. Aber ich glaube, damals hatten die das noch nicht tatsächlich umgesetzt. Irgendjemand hat es jetzt wohl getan. Ja, jetzt wird sich hoffentlich irgendein Sensorhersteller mal auf das Thema stürzen und sagen, das wollen wir jetzt mal bauen in groß, und keine Ahnung, ob das, ich sag mal, das ist wahrscheinlich Jahre in der Zukunft, aber du hättest dann quasi eine Kamera, die du nicht mehr überbelichten kannst.
Ja,
cool. Fast wie Film.
Ja, cool.
Finde ich sehr schön. Ja. Ich habe auch eine Prophezeiung, und zwar geht es dann nochmal um diese autonome Drohnengeschichte.
Ja.
Weil die natürlich nicht nur autonom fliegt, sondern irgendwie eine 4K-Kamera drin hat, an einem entsprechenden 3-Achsen-Gimbal. Und was ich da unglaublich spannend finde, ist der Gedanke, stell dir vor, du bist eine Produktionsfirma. Sagen wir mal, du hast jetzt Skiabfahrtslauf und du hast den jetzt optisch einzufangen und zu übertragen. Ja. Und jetzt stell dir vor, so ein Ding kostet 1.000, stell dir vor, du kaufst 50 von den Dingern.
Und jeder Läufer hat seine eigene.
Nee, und die Dinger, die schwirren dann entlang des der Bahn, entlang der Piste, und teilen sich die Arbeit. Die kommunizieren miteinander und teilen sich die Arbeit und nehmen dann aus allen möglichen Perspektiven diese Skiläufer auf und funken das runter zum Ü-Wagen, keine Ahnung, wo das dann geschnitten wird oder wo das fertig geschnitten rausprutzelt. Und wenn die Dinger irgendwie, keine Ahnung, wenn die Batterie nach 20 Minuten leer ist, dann fliegen die in ihre Ladestation und die nächste startet und ersetzt die dann.
Aber wenn da 50 Dinger ein Kamerabild produzieren, du brauchst ja auch einen Bildmischer, der 50 Monitore überwacht.
Das ist eben, da brauchst du nur eine schlaue AI und fertig. Die Sache, da fällt hinten ein Bildschnitt raus. Das ist meine Prophezeiung, dass das zumindest im Kleinen mit 5 Kameras oder so früher oder später kommt.
Früher oder später, aber nicht 2020.
Wir sind nicht weit weg von sowas. Es gibt mittlerweile genügend kooperative Drohnengeschichten, die also tatsächlich, was weiß ich, mit Lichtern an Bord dann irgendwelche Bilder an den Himmel malen in der Nacht. Das hat man jetzt schon mehrfach gesehen. Also können die sich miteinander unterhalten. Du nimmst die Totale, du gehst oben drüber, du fliegst hinten hinterher und du lässt ihn auf dich zukommen. Mehr brauchst du doch nicht. Also das kommt, da bin ich mir sicher.
Ich nenne es für die Shownotes Wintersport-Drohnen-Prophezeiung.
Ja, das ist schön. Und damit gehen wir über zu den Fragen, die wir Gott sei Dank mittlerweile wieder reichlich bekommen haben.
Ach ja, sehr schön. Sonst hätten wir die Sendung einstellen müssen, wie wir...
Die Drohung hat gewirkt und wirkt immer noch.
In Übereinstimmung mit der Prophezeiung.
Ja.
Was haben wir denn hier? Eine Frage von Mike. Erst einmal will ich Holger noch nachträglich zum 50. Geburtstag gratulieren. Ja, vielen Dank.
Ach ja, ich auch.
Dankeschön. Nun zu meiner Frage. Was haltet ihr von Luminar? Soll ja im Herbst in der Version 4 erscheinen und auf einem guten Weg zu einer brauchbaren Lightroom-Alternative sein. Ich bin leider bekennender Datenmessi, der nicht so ohne weiteres Fotos löscht. Demzufolge habe ich einen recht großen Datenbestand und bin auf Lightroom angewiesen, um den Überblick zu behalten. Habe auch schon einmal das zweifelhafte Vergnügen gehabt, mich mit dem Support von Adobe auseinanderzusetzen. Rechner ging ordentlich krachen und ich bekam eine gekaufte Software danach nicht mehr zum Laufen, weil Adobe meinte, du nicht. Du hast doch schon die Software am Laufen. Super. Ich könnte natürlich auch nach dem Crash des Rechners die Software nicht mehr abmelden, um sie dann neu aufzuspielen. Da habe ich die Software mit einem schönen Brief an Adobe zurückgeschickt. Also ist mein Ziel weg von Adobe und die Abos kündigen. Also, er hat keinen Bock mehr auf Adobe. Wie hieß es? Siehst du, so viel
Luminar.
Text. Luminar, genau. Ist es eine gute Alternative?
Ja. Ja, das hängt so dermaßen von deinen Präferenzen ab, von dem, wie du arbeitest. Luminar kannst du 30 Tage ausprobieren oder kriegst, glaube ich, dein Geld zurück oder so.
Okay, aber er ist datenmäßig. Probier's. Das heißt, er ist ungefähr so drauf wie ich. Der kauft sich, der installiert sich dieses Luminar, dann fällt ihm ein, ach nee, ich muss ja noch schnell einkaufen. Dann geht er einkaufen und nach 90 Tagen guckt er dann das nächste Mal da drauf und dann sagt das Ding, ja, leider abgelaufen.
Aber was, wie willst du, also ich kann es nicht, also ich habe Luminar nicht getestet, zumindest nicht im Detail. Ich habe OnOne Photo nicht getestet im Detail. Ich habe die ganzen anderen, die alle sagen, ich bin der Lightroom-Killer, habe ich alle nicht groß getestet. Der Boris Nienke, mit dem ich Happy Shooting mache, der hat so ein paar Dinge durchgetestet. Ich gehe mal kurz auf dessen Website ansonic.de/blog und die lädt natürlich jetzt nicht.
Natürlich
lässt
nicht.
Lässt sich Zeit und jetzt hat sie geladen und da gibt es eine ganze Serie von, da gibt es eine ganze Menge Zeug, da gibt es aber eine ganze Serie von Tests von Lightroom-Alternativen. Ich gebe mal ein sonic.de und schau dich dort.
Sonic.de bin ich, achso, okay, ich dachte, ja.
Ja. Da würde ich sagen, Mike, guck dich da mal um vielleicht.
Ach, ist ja direkt da oben, Alternative für Lightroom.
Ach, hat er das oben? Okay.
Also direkt oben verlinkt, ich schmeiß das mal in die Shownotes, dann kannst du da anklicken, genau.
Siehst du mal. Ja. Gut. Ja, mach mal weiter.
Manuel. Boris Block, kurz aufgeschrieben. Nächste Frage. Moin ihr beiden, schreibt Manuel. Ich mach's kurz, hier meine Fotofragen. Habt ihr eine immer dabei Kamera, die nicht in einem Smartphone steckt? Wenn ja, wie habt ihr die Kamera dabei? Habt ihr spezielle Rucksäcke, Taschen, Jackentasche? Welche Jackentasche nutzt ihr im Hochsommer? Ihr versteht schon. Wie nehmt ihr immer dabei Kameras mit?
Also meine immer dabei Kamera ist tatsächlich mein Smartphone. Ja. Und ich mache da auch tatsächlich ich sag mal in Anführungszeichen, ordentliche Bilder damit, die auch.
Was soll das denn heißen?
Wo auch hinterher keiner sagt, das hast du mit dem Smartphone gemacht. Okay. Wenn ich mal ein bisschen mehr mitnehmen möchte, dann habe ich so eine diagonal umhängende Messenger-Tasche, wo ich das Zeug einfach reinschmeiße. Also vielleicht noch mit so einem Wrap drumherum, damit es nicht so Kratzer kriegt. Aber ich gehe da relativ rigoros mit meinem Zeug um.
Ich habe mein Smartphone in der Tasche. Ich habe also tatsächlich so, wenn ich eine Immer-Dabei-Kamera, wo ich dann auch mal eine ordentliche Langzeitbelichtung mitmachen kann und so, habe ich immer noch meine RX100. Dummerweise eine ist es eine Mark 3 oder Mark 4?
Die erste, sag nicht, dass sie schlecht ist.
Die erste Generation mit elektronischem Sucher ist es. Und der elektronische Sucher ist einigermaßen für den Arsch. So. Das heißt, wer sich eine Sony RX100 kaufen will, sollte sich schwer überlegen, ob er auf diesen Sucher nicht verzichten möchte, weil dann ist die tatsächlich nochmal so 3 mm flacher und passt tatsächlich in die Hosentasche. Ah, okay. Und die etwas dickere Variante, die trägt schon ein bisschen dicker auf, aber die ist halt immer noch so klein, dass ich die locker in jede beliebige Jackentasche kriege oder selbst in der Cargohose in die Seitentasche oder sowas. Und da bin ich auch komplett skrupellos mit dem Ding. Ich weiß nicht warum, aber die ist verschrammt, verkratzt, verbeult und so. Ich weiß auch nicht warum. Ich behandle alle meine Kameras pfleglich, nur die nicht. Vielleicht hasse ich sie insgeheim. Kann natürlich auch sein. Ich weiß auch nicht. Ja, und ansonsten habe ich, ich habe halt meistens, also Umhängetaschen habe ich nicht gern. Ich habe, wenn, dann einen Rucksack dabei. Und ich habe mir gekauft von Crumpler, gab's die mal. Haben die, glaube ich, immer noch. Das sind so leicht gepolsterte Neopren. Sehen so ein bisschen aus wie Kulturbeutel, weißt du, wie so Beauty Cases in klein. Mhm. Ja, also so ein steifer, rechteckiger Kasten, also im Grunde eine Kameratasche, auch mit Aufteilungen dazwischen, also wo du dann so diese mit Klettverschluss diese Wände reinmachen kannst. Da packe ich mein Zeug rein und nehme halt dieses Neopren-Dingsi von einem Rucksack in den nächsten mit, also Bag in Bag sozusagen.
Ja.
Und von diesen Neopren-Dingern habe ich zwei Größen. Die eine ist so groß, da kriege ich locker hier meine 6x45 mit zusätzlichem Objektiv und Pipapo mit rein. Also, ja.
Ja, aber das ist dann schon auch schon nicht mehr so immer dabei, ne? Das
dadurch, dass es en bloc ist, also klar, die
kann man zumindest
6x45 ist nicht immer dabei, aber dadurch, dass es en bloc ist, dass ich tatsächlich nur dieses Täschchen nehmen und in den nächsten Rucksack schmeißen muss, muss ich mir nicht groß Gedanken machen, weil ich habe die Ausrüstung immer komplett.
Eine Go-Bag.
Go-Bag, ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie die sich nennen. Also müssen wir wahrscheinlich Crumpler.
Also es gibt ja so Kamera-Cubes von Wandert, WANDRD, die machen auch so Zeug mit so Cubes, die man rausnehmen kann und irgendwann das reinwerfen kann und so.
Wandert. Cube. Wandert. Mal gucken. Wandert. Wandert.
Wandert.
Wandert, okay. Ah, das lädt jetzt im Hintergrund. Währenddessen können wir die nächste Frage schon mal machen. Ja. Die kommt von Manu. Eine Aufgabe und eine Frage für die nächste Folge. Holgi stellt sich jetzt für eine Stunde mit einer Kamera an eine Straßenecke seiner Wahl und fotografiert Bilder aus der Kategorie Street. Mit Menschen selbstverständlich. Frage, wie war es? Ist es gelungen, etwas Vertrauen in das Gebiet außerhalb der Komfortzone zu bekommen? Viel Spaß. Das Ergebnis darf dann gerne in die Bilderschau zur Nachbesprechung.
Sehr schön.
Sehr schöne Idee.
Jetzt hast du deine Aufgabe.
Jetzt habe ich meine Aufgabe und habe keine Zeit.
Du, wenn du eine Stunde an der Straßenecke stehen möchtest, dann machst du das im Frühjahr oder Sommer oder so.
Stimmt, das ist ein bisschen kalt sonst, ne?
Schieb das mal ein bisschen raus und Manu, du darfst dann uns in einem halben Jahr nochmal erinnern.
Manu, du darfst uns in einem Vierteljahr nochmal erinnern.
Oder so. Aber es ist eine klasse Idee. Also
super Idee, absolut.
Expositionstherapie, ne?
Genau. Kann ich nicht lieber mitspinnen?
Ja.
Leon schreibt, ein guter Freund von mir hat sich das Sigma 17-50mm 2,8 HSM zugelegt. DCOS-HSM, so. Verarbeitung und Bildqualität ist wirklich gut. Wenn man das Objektiv nun auf 17mm stellt, kommt es in mindestens 5 von 10 Fällen, also in jedem zweiten Fall dazu, dass die Kamera anzeigt, man hätte das Objektiv vom Bajonett genommen, was nicht der Fall ist. Aha. Es wirkt fast so, als würde das Objektiv von den Kontakten runterrutschen, in Anführungszeichen. Ist sowas üblich? Liegt es an der Bauweise? Was kann man tun? Das habe ich ja noch nie gehört, ja.
Nee, das ist ein Defekt, ganz klar. Also sowas darf nicht passieren, wenn du die irgendwie auf das weite Ende stellst vom Zoom-Bereich, dass dann plötzlich die Kamera sagt, ich habe kein Objektiv. Das ist kaputt. Fehler. Geht nicht. Das ist klar.
Ich hab's in, ich weiß noch nicht mal, wie man das nennen kann, das Problem. Ich habe es jetzt Objektivablösung genannt für die Shownotes.
ja, aber nein, nee, es ist ja eher so Objektivblindheit oder Objektiv Objektivdusseligkeit. Weil das Objektiv macht dann Fehler. Oder ja. Die Kamera und das Objektiv vertragen sich nicht richtig. Also, habe ich noch nie gehört, sowas. Und ich habe schon viel gehört.
Ja, das erinnert schon. Der Chris, der ist rumgekommen, du.
Genau.
Ah, ich sehe gerade diesen Kamera-Cube. Oder die Kamera-Cubes. So ähnlich ist das, was ich von Crumpler habe, nur wesentlich weniger, also wesentlich unaufwendiger.
Ja.
Und unprofessioneller. Aber halt so, dass du immer noch das Gefühl hast, es ist einigermaßen stoßgedämpft, wenn du es in der Tasche hast. Ja. Thorsten schreibt, hallo Holgi, hallo Chris, ich weiß nicht, ob die Frage schon mal behandelt wurde. Egal, schreibt er dann auch, aber frei nach Holgis Motto, Redundanz schadet nicht. Redundanz schadet nicht. Hier meine Frage. Was macht ein Tilt-Shift-Objektiv? Was ist Tilten? Was ist Shiften? Und warum funktioniert da kein Autofokus? So, jetzt habe ich euch doch tatsächlich drei Fragen reingeschmuggelt.
Das haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt.
Ja, aber ich wüsste es immer noch nicht. Also der Autofokus funktioniert nicht, weil...
Also ich ganz kurz, die kürzestmögliche Erklärung, die mir jetzt auf die Schnelle so einfällt, ist, ein Shift ist, wenn du das Objektiv, stell dir vor, du hast das Objektiv nicht auf die Kamera angeflanscht, sondern du hältst es nur davor.
Ja.
Funktioniert immer noch, ne? Das Bild kommt hinten raus und landet auf den Sensor. Stellst dir einfach vor, dass jetzt zwischen Kamera und Objektiv irgendwie eine schwarze Socke wäre oder sowas, ne? So ein Tunnel, dass da kein Licht einfällt. So, jetzt nimmst du einfach das Objektiv und verschiebst es parallel nach oben, unten, rechts, links. Das ist Shiften. Das heißt, das, was hinten auf den Sensor projiziert wird, das shiftest du, das schiebst du durch die Gegend. Und damit kannst du Perspektivspielchen machen. Und genau der gleiche Setup, ne? Kamera und Objektiv nicht miteinander verbunden. Und jetzt kippst du das Objektiv. Das heißt, du kippst die Achse. Du knickst quasi die Achse. So nach vorne, nach oben, nach rechts, nach links. Und das ist der Tilt und der macht auch so Sachen mit dem Fokus.
Ja. Wobei ich die Frage ja ganz anders verstanden habe. Also, dass das, was jetzt der Tilt und der Shift ist, technisch oder mechanisch, das hätte ich auch noch erklären können. Aber was macht es?
Ja, also. Weißt du? Also ich kurze Erklärung zum Shift. Stell dir vor, du stehst vor einem Haus und das willst du jetzt fotografieren. Das passt nicht auf dein Bild. Also, wenn du die Kamera gerade hältst, passt das nicht auf dein Bild.
Ja.
Du hältst die Kamera quasi gerade parallel zum Gebäude. Damit sind alle Linien auf dem Bild parallel. So funktioniert Optik. Und jetzt möchtest du das ganze Haus draufregen. Also kippst du die Kamera nach hinten.
Ja.
Sprich, du schaust nach oben mit der Kamera. Und jetzt ist das Haus und die Kamera nicht mehr parallel. Und jetzt kippen die Linien.
Genau, darum ist die, ja.
Also sogenannte stürzende Linien.
Das Haus sieht aus, als ob es nach
hinten fällt.
Genau, ja.
Genau. Und das Haus sieht so aus, als ob es nach hinten fallen würde. Und der Shift macht jetzt, dass das Haus draufpasst, ohne dass die Linien, so dass die Linien parallel bleiben.
Kann man das nicht
das
rechnen?
Heißt, ja, natürlich kann man das rechnen. Aber dann weißt du ja vorher nicht, was hinterher im Bild weggeschnitten werden muss. Das kann man rechnen, aber man verliert Bild. Und wenn man das shiftet, dann hat man what you see is what you get direkt in der Kamera.
Ich brauche ein Tilt-Shift-Objektiv.
Soweit, nein, brauchst du nicht, weil da musst du ein Jahr mit üben, das legst du nach einem halben Jahr weg und bist frustriert.
Ich dachte gerade, das wäre natürlich für Street-Fotografie total geil, weil dann hast du deinen Vordergrund und die Gebäude im Hintergrund geil.
Richtig, aber das machst du eben nicht so ganz einfach, weil er fragt nämlich, der Thorsten, warum funktioniert da kein Autofokus? Das ist nämlich bei der Shifter und Tilterei, da ändert sich dann das, was in die Kamera reinfällt und auch auf die Sensoren für den Autofokus drauffällt, so dass die Kamera da nicht sauber mit umgehen kann. Gerade beim Tilten, weil der Tilt, der kippt die Fokus, der kippt die Schärfewurst, die Fokusebene. Die ist dann plötzlich, die liegt nicht mehr parallel zur Kamera, sondern die liegt schräg im Raum irgendwie. Je nachdem, wohin man tiltet. Und
wir wissen ja alle, was passiert, wenn Wurst schräg im Raum liegt.
Da geht dann gar nichts mehr. Und der Autofokussensor, der ist halt dann völlig überfordert. Der kann damit nicht umgehen. Also musst du manuell fokussieren. Und jetzt, Holger, kommst du mit dem Tilt-Shift-Objektiv, machst Street-Fotografie und alles ist unscharf, weil das irgendwie...
Ja, dann haben wir wieder ein Thema für die nächsten 10 Sendungen. Es ist immer noch unscharf, schon wieder unscharf.
Genau.
Frage von Paul. Witzigerweise habe ich das dich eben auch schon gefragt. Paul fragt, was steckt hinter der Lebensdauer einer DSLR? Steigt ab einer bestimmten Anzahl Auslösungen die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt oder nimmt stetig die Performance ab? Hintergrund?
Also.
Aber hatte ich ja eben schon mal gefragt. Ne?
Also der Performance nimmt nicht ab. Die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt steigt natürlich. Rein statistisch ist eine ältere Kamera eher mal kaputt als eine frische Kamera.
Klar, weil gerüttelt.
Also beziehungsweise so. Es gibt diese Badewannenkurve. Also wenn die Kamera, also die neuen fallen möglicherweise schnell aus, dann kriegst du halt einen Garantiefall. Und dann passiert lange nichts und am Schluss gehen die Defekte wieder hoch. Das passiert, klar. Und da ist natürlich der Verschlussdefekt. Ansonsten hängt natürlich die Lebensdauer heute im Wesentlichen bei normaler Nutzung davon ab, ob man was Moderneres braucht, weil es besser mit wenig Licht umgehen kann oder so. Also das, die Modernisierung ist eher so, das ist eher so eine Lebenszeitbegrenzung, wo viele sagen, oder eine modische Sache kann es natürlich auch sein, wenn jetzt gerade die spiegellosen Vollformatiken irgendwie modern sind und dann sagt jemand, ich will aber meine dicke, schwere DSLR nicht mehr haben, dann ist das ja auch ein Lebensdauerthema. Dann wird die halt mal irgendwann ersetzt, weil man glaubt, man könnte mit der anderen Kamera, was weiß ich, das Kreuz schonen oder so.
Ja. Für die nächste Frage müssen wir uns ein Video anschauen.
Oh, das habe ich natürlich jetzt nicht vorbereitet.
Nee, ich habe dieses Video gesehen. Was haltet ihr von der Idee und kann man das auch mit anderen alten Kameras machen? Bei uns zu Hause gibt es noch eine alte Kodak Volenda. Zerstören möchte ich sie dafür aber nicht. Da hat jemand im Video, ich habe es jetzt, während du schon die letzte Frage beantwortet hast, ein bisschen rumgeskippt. Du hast deine Systemsounds an.
Das war aus dem Video gerade. Ich schaue es parallel. Nicht.
Da hat jemand aus einer alten Balkenkamera vorne die Linse abmontiert. Also ja, Linse mit Verschluss, das war ja früher am Stück. Und auf ein, ich weiß gar nicht, was für ein Objektiv das ist, wo er es reinmontiert hat. Sieht aus wie irgendwie so ein, irgendein olles Plasterobjektiv, wo er irgendwie Linsen rausgeschlagen hat oder so, ne?
Also er hat es irgendwie passend gemacht, dass das vom Abstand her richtig funktioniert mit einer digitalen modernen Kamera. Ja. Das heißt, er schießt jetzt durch eine alte Linse moderne Sachen heute. Und die Frage, die der Dirk hat, ist, was wir von der Idee halten und kann man das auch mit anderen alten Kameras machen? Ja, natürlich kann man das. Klar. Also dieses Modding, was wichtig ist, ist, dass das Auflagemaß stimmt, also dass das Objektiv den richtigen Abstand hat zum Sensor.
Aber da könnte man sich ja sogar noch was Variables vorstellen, was man sich baut. Ne?
Oder da würde ich mir tatsächlich mal irgendwie so einen Adapter kaufen. Also bei einer Spiegellosen ist das problemlos möglich. Das ist problemlos, muss schon ein bisschen basteln, aber kauf dir einen Adapter auf die Spiegellose, dann hast du das Bajonett schon mal abgedeckt und dann flanscht da halt ein Objektiv dran mit einer Plastikröhre, Pappröhre, sonst was. Das heißt, da musst du nichts kaputt machen und die man sieht, da haben so alte Objektive durchaus sehr viel Charme, was sie zum Beispiel mit Kontrasten machen, mit Gegenlicht, wie sie da teilweise, weil sie halt nicht so gut vergütet sind, anders mit dem Licht umgehen, teilweise anders mit Farben sogar umgehen, weil sie aus Gläsern bestehen, die vielleicht heute nicht mehr so üblich sind.
Ja.
Also das ist schon echt interessant
mit so einem. Oder halt die Hipstamatic-App und einfach mal alle Gadgets kaufen, dann hast du so ziemlich sämtliche Kamera und alte Filmkombinationen, die man sich so vorstellen kann.
It's not the same,
Herr. It's not the same.
Herr Klein, it's not the same.
Aber ich wollte ja nur mal sagen.
Hast du hier mitgetan?
Patrick scheint nochmal eine Frage, weil Patrick schreibt, okay, wenn ich die Frage falsch gestellt habe, dann formuliere ich mal um. Ich suche eine Alternative zu der 5D, die ich bisher auf mehrtägigen Wanderungen mitnehme. Die 5D ist dafür halt ein wenig zu schwer. Aufnahmebereiche sind auf den Wanderungen natürlich hauptsächlich Landschaften. Könnt ihr da eine Kamera empfehlen?
5D das ist ein anderer
Vollformat, ne?
Das hat jetzt mit der Frage von gerade eben nichts zu tun.
Nee, das war die nächste Frage, ja.
Genau. Eine Alternative zur 5D, weil die zu schwer ist, Aufnahmebereiche auf dem Wanderung natürlich Landschaften. Also jede Kamera, die du heute kaufen kannst, ist wahrscheinlich besser als du. Also bei mir ist das so. Ich habe keine Kamera, also ich reize keine meiner Kameras aus. Das heißt, jede Kamera tut's. Und wenn du jetzt eine leichte findest, die vielleicht groß genügenden Sensor hat, APS-C oder Vollformat und ein passendes Objektiv dazu, dann bist du eigentlich schon fertig. Aber konkrete Empfehlung? Nee.
Also ich bin immer noch extrem fasziniert davon, dass ein Freund von mir, beziehungsweise der Mann einer meiner besten Freundinnen, der fotografiert sehr viel, zieht die Dinger auch wirklich auf große Leinwände teilweise auf, dass du dann echt so, ne, so ein Meter Diagonale und mehr an der Wand hängen hast teilweise. Und das macht der alles mit einer Alpha 6000 mit dem 16:55 Kit-Objektiv.
Ja. Ja,
damit macht der Typ Fotos, dass ich regelmäßig die Ohren anlege vor Staunen. Ja.
Und das ist eine der großen Sachen, die man dann mit der Zeit lernt, dass das Equipment fast nichts ausmacht. Klar, ja. Es gibt Extremfälle, du brauchst für deine Sportfotografie 20 Bilder pro Sekunde oder so, dann brauchst du halt eine Kamera, die das kann. Aber im Normalfall bist du als Mensch hinter der Kamera nie so gut wie deine Kamera.
Und der kennt seine Kamera, der benutzt sie seit Jahren ständig. Er hat die immer am Gürtel praktisch. Ja?
Ja, ja,
Was schon ein bisschen, ne, ist so ein bisschen wie Typ mit Kamera, mit Handytasche am Gürtel. So ein bisschen, ja. manchmal denke ich, also jetzt kannst du es aber mal weglegen. Der kennt diese Kamera halt so gut, dass der in jeder noch so beschissenen Licht oder was weiß ich was Situation das maximale Foto da rauskriegt.
Natürlich.
Das ist schon echt faszinierend, ja.
Das ist aber doch mit allem so. Also ja, ich hab früher mal Bass gespielt und dann hatte ich so einen Grütze-Bass, der wirklich nicht gut war. Und dann ein Freund, Profi-Basser, der kam dann her, nimmt das Ding in die Hand und spielt darauf und es klingt geil.
Ja.
Ja. Ich denke nur so, wie, was, bitte, was? Nee, da ist, ja. Da gehört Erfahrung dazu, ja. Da gehört Können dazu und das ist beim Fotografieren genauso. Du kannst aus deinem Equipment, deshalb plädiere ich immer für Leute, geht auf Fotoworkshops, da lernt ihr mit dem Zeug, was ihr habt, geile Bilder zu machen.
Ja.
Weil neues Equipment ist quasi nie die Lösung. You can, ja. wie war das Zitat? You can, skill is... Skill is not acquired. Skill is acquired by practice, not by purchase.
Ja, genau.
Also kannst Können nicht kaufen. Das ist ja, musst du lernen.
So mein Schlüsselerlebnis dazu ist ja wirklich dann letztes Jahr, als ich auf Usedom war und mein Kamerabuddy, ne, also das Kameragehäuse vergessen hatte mitzunehmen und nur mit dem iPhone fotografieren konnte. Also ne, das Kameragehäuse mitzunehmen und noch nicht gelernt hatte, wie rum ich den Rollfilm in die 6x45 einlege. Du erinnerst dich
an den von hinten belichtet.
Genau. Ja. Und also nur mit dem iPhone Fotos machen konnte, die aber auch nicht schlechter geworden sind, als was ich mit der Kamera hingekriegt hätte.
Und es klingt jetzt so elitär. Das ist jetzt nicht so, dass es plötzlich irgendwie, also dass man dafür 100 Jahre sich kasteien müsste. Also man kann relativ schnell auch relativ viel lernen.
Ja.
Und Das geht schon, aber man muss es halt tun. Nur Equipment draufwerfen ist nicht die Lösung. Ist fast nie die Lösung.
Ja, das heißt, das iPhone für kein Geld, das finde ich eigentlich das Faszinierende daran. Natürlich ist es nicht kein Geld, es kostet ein Schweinegeld, so ein Ding. Aber ich kaufe das iPhone ja nicht als Kamera primär.
Kamera ist die Killer-App, immer
das
noch.
Das iPhone, ja, okay, aber es ist trotzdem eine der Anwendungen dieses Gerätes, ja, ne, und nicht die Hauptanwendung für mich. Und die Kamera, die ich gekauft habe, die dann auch irgendwie 600-700 Euro gekostet hat, das ist die Hauptanwendung dieser Kamera, weil es eine Kamera ist. Ja. Die macht's dann auch nicht besser. Und das ist eigentlich der Hinweis darauf, wie du auch sagtest, mit dem Bass, ja. Das liegt an dem Typen, der die Fotos macht, ja.
So, jetzt machen wir noch eine Frage. Alles und dann klar. Noch Bilderschau.
Okay, Chef. Simon fragt, wie empfindlich ist der Film auf Feuchtigkeit? Ich denke insbesondere an regnerische Tage, Kondenswasser bei großen Temperaturwechseln, zum Beispiel im Winter ins Tropenhaus gehen, aber auch beim Lagern. Kann Film eigentlich schimmeln?
Also Film besteht ja aus einem Kunststoffträger und dann mehreren Schichten von lichtempfindlichem Material und dieses lichtempfindliche Material ist eingebettet in Gelatine. Film ist nicht vegan. Und die Gelatine, die ist natürlich Futter für Schimmel, ne? Das kennt man so aus Petrischalen, so Agar. Stimmt. Agar und ja, also das deshalb ist Film potenziell tatsächlich empfindlich gegen Feuchtigkeit, ja. Und deshalb lagert man zum Beispiel auch Film, nachdem er entwickelt wurde, möglichst in einer atmungsaktiven Hülle. Da gibt's dann so Pergaminhüllen. Das ist so ein Papier, wo man durchgucken kann. Und dann ist das auch kein Problem. Was mit Tropenhaus, Kondenswasser und so, da sehe ich, glaube ich, wenig Problem, weil das mag ja sein, dass dann der Film tatsächlich so ein bisschen was abkriegt, aber du lässt den dann nachher ja nicht irgendwo noch ein Jahr lang in einer verschlossenen Dose liegen, sondern der wird dann irgendwann entwickelt und dann ist auch gut. Also da habe ich noch nie wirklich Probleme gesehen. Deshalb nutzt deinen Film ruhig auch im Winter oder geh mit dem ruhig ins Tropenhaus. Da wirst du wahrscheinlich keine Probleme bekommen. Nur hinterher beim Lager ein bisschen aufpassen, dass er nicht irgendwo im feuchten Keller liegt und dann anfängt, ja, zu schimmeln. Aber auch das, also im Wohnraum. Film lagerst du am besten im Schlafzimmerschrank. Da ist es meistens relativ kühl und dunkel und da machst du dir eine schöne Schuhschachtel und da machst du dann deine Filme rein.
Ja. Gut. Gut. Kommen wir zur Bilderschau. Bild 1.
Yes, yes. Also drei Bilder habe ich ausgesucht aus den vielen schönen Bildern, die ihr uns reingeworfen habt. Und die gucken wir uns jetzt eins nach dem anderen an. Die haben diesmal kein Thema. Also die
hängt nicht zusammen, sehr gut.
Ja. Sondern einfach Bilder, wo ich so relativ schnell aus dem Bauch entschieden habe, jopp, das gefällt mir, das finde ich schön, das möchte ich kurz mal ansprechen. Das erste ist von PK210 auf Flickr. Das ist Peter, Titel Extreme Abkühlung.
Das ist doch irgendwie Festival oder Konzert oder so. Also
wahrscheinlich.
Das so einen ist riesigen so. Becher hat kein normaler Mensch normalerweise dabei.
Nee, wir sehen ein schwarz-weißes Foto und da sind zwei Frauen. Die eine kippt der anderen einen Becher Wasser über den Kopf. Und das ist genauso dieser Zeitpunkt, wo, also das ist ein bisschen Eisbucket-Challenge quasi ohne Eis. Und das sieht jetzt auch nicht irgendwie aus, als ob das böse wäre, sondern das scheint so, dass beide Spaß dran haben.
Ja, ja, sieht aus halt wie so Wasserschlacht, ne? So ein bisschen.
Wasserschlacht, heiß im Sommer und ich gebe dir jetzt Wasser auf die Birne. Und das ist einfach so, der Moment ist schön getroffen. Das sind fröhliche Menschen und das war irgendwie so ein Bild, wo sofort irgendwas in mir gesagt hat, oh ja, das finde ich cool.
Aha. Das ist echt schön. Das ist halt gute Laune, verdammt nochmal.
Gute Laune so. Haben wir zurzeit so wenig davon. Ja. Das muss man also immer wieder hochhalten, ja, dass es auch super. Leute gibt, die einfach nur Spaß haben.
Sehr schönes Bild. Und auch schönes Bokeh. Also das Bokeh finde ich auch ganz, ganz, ganz hübsch. So kleine Kringels. Oder was das da hinten
Kringels.
Ist. Hinten links, oder?
Das sind so Blätter im Sonnenlicht oder so, die dann da entsprechend unscharf werden. Das zweite von Gerion Müller, wenn man Halt nur bei sich selbst noch findet.
Okay, das macht mich jetzt ein bisschen fertig, warte mal.
Das Bild?
Das
Bild.
Das steht auf dem Kopf, oder? Steht das auf dem Kopf?
Richtig, das arbeitet jetzt mit einem Klischee. Oh. Also was?
Super.
Es ist so ein Brainfuck, ne? Du hast, also was sehen wir? Wir sehen wir sehen zwei Menschen, die auf einer Mauer sitzen.
Ja.
Das sind Erwachsene und dann sieht man, ob es ein Kind ist, weiß ich gar nicht. Dann sieht man so eine Mauer auf dem weiter unten an einer Wasseroberfläche, wo ein Mensch ist, der gerade mit der Hand ins Wasser reingreift. Genau,
auf dem Bauch liegt, praktisch am Ufer auf dem Bauch liegt, auf der Mauer, also am Ufermauer.
Genau. Und dann runter ins Wasser greift. Genau. Also die Hand verschwindet im Wasser und das Ganze reflektiert sich in diesem Wasser. Und jetzt das Bild auf den Kopf gestellt. Das
jetzt habe ich die beiden, die da sitzen, die sieht, weil man die unten nicht mehr sieht, sieht man sie nicht im Original, sondern nur deren Reflexion. Aber richtig. Von dem Kind, was die Hand ins Wasser streckt, sieht man sowohl das Kind als auch die Reflexion.
Ja.
Alter Vater.
Du verlinkst das in den Shownotes. Ja, super. Möge man sich bitte anschauen. Es ist tatsächlich so ein Brain-Twister, ne? Das das ist überhaupt die. Das eigentlich ist ein Klischee, nimm ein Bild mit einer Reflexion, dreh es auf den Kopf und guck mal, was passiert.
Ja.
Aber hier ist das völlig klasse, großartig. Weil du erforschst dieses Bild ja tatsächlich erstmal von oben, also ich zumindest, von links oben, sehe die zwei Menschen da sitzen und dann gehe ich nach unten und dann ist plötzlich und dann diese verschwommene
Warum ist das Kind nicht verschwommen hier? Genau, das ist Hexenwerk.
Genau.
Ja.
Geil. Das hat super, mir sehr gut schön. Gefallen.
Ja.
Also, schön gemacht. Und das dritte Bild ist von Eric Into the Void. Und das ist so ein Minimalismusbild, was mir auch Spaß macht. Was sehen wir? Wir sehen ein Bild von einem Strand am Meer und so diagonal, die Wasserlinie geht so diagonal durch, dann haben wir so nach links oben weggehend das Meer in die Ferne, nach rechts unten den Strand. Und jetzt ist das aber nicht nur einfach so ein Strandbild, sondern das ist aus einer relativ großen Entfernung fotografiert.
Ja, sieht aus wie von so einem, was weiß ich, irgendwie oben auf einem
Aussichtsturm,
Hügel, auf einem Aussichtsturm, irgendwas.
Hügel, vielleicht eine Drohne, weiß man nicht.
Aha, ist das Wattenmeer, und, sag mal?
Keine Ahnung.
Also ich meine, weil da wo die Personen stehen, reflektieren sie. Das heißt,
das ist
nicht nur Sand, das muss feucht sein, ja.
Das könnte also durchaus ein Wattenmeer sein. Und vor allem, man sieht die Personen in ganz winzig. Das heißt, du siehst irgendwie eine riesen Ecke von diesem Strand, der ja keine Begrenzungen hat. Rechts, links, keine Häuser, keine Autos, keine Parkplätze, nix. Sondern du siehst dann diese Menschen, die sehr klein sind und die dann so ein kleines Diorama ist das fast. Und das hat so eine unglaubliche Weite und Tiefe und ist ein total minimalistisches total geiles Bild. Und das hat sofort irgendwie eingeschlagen. Das kann man sich
an die Wand hängen. Das würde ich mir sofort riesig an die Wand hängen. Ja, in sehr, sehr groß würde ich das an der Wand haben wollen. Ich war im Mai in London und da in einer Ausstellung von Martin Parr. Ich weiß nicht, ob du kennst, der so hässliche Menschen, hässliches Essen fotografiert, ne? Ja. Und Martin Parr hat aber auch eine Serie gemacht, wo er genau solche Fotos gemacht hat. Mhm. Wie du sagst, so wie so ein Diorama, also so ein paar wenige Menschen, die, also auch aus so einer riesigen Distanz, gab ein aberwitziges Bild dabei. Das ist ein Eiswagen, der so am Strand steht. Und auch aus dieser Distanz der Strand komplett leer, aber eine Schlange von 30 Menschen, die auf diesen Eiswagen zugeht. Es war echt faszinierend. Ja.
Ja. Also schaut euch die Bilder an. Sie sind in den Shownotes verlinkt.
Sehr, sehr schön.
Beeindruckend.
Ja.
Toll. Ist übrigens nicht eine Drohne. Da steht der Fuji SP3000. Also ist eine Handheld-Kamera. Also gehen wir davon aus, dass der irgendwo oben auf einem Turm sitzt oder so. Oder vielleicht im Flugzeug. Könnte auch sein.
Flugzeug, ja.
Also, Peter, Gerion, Erik, Dankeschön.
Großartig, ja. Einreichungen zur Bilderschau, wie immer unter den Links im Posting zur Sendung auf vrint.de. Diesmal habe ich jetzt auch die Links nicht vergessen, wie in der letzten Sendung, sie reinzuschreiben. Ja. Ach, siehst du, in meinem Flickr-Feed habe ich nämlich das eins dieser Martin Parr-Bilder habe ich nämlich abfotografiert. Ich schmeiß dir das mal gerade noch in die.
Mach mal.
In den Chat, wenn ich den Chat hochgefahren kriege. Das Leben ist immer so hart. Also, da, zack, zack. Und guck mal. Das ist so ähnlich. Also davon hat er eine ganze Serie gemacht. Ich setze das mal dahinter.
Ja, sehr schön. Ha? Sehr schön. Mhm. Mag ich.
Martin Parr. Ja, das war auch wirklich so ein Zufallsding. Ich war halt in London und hab gedacht, mach ich ihn heute.
Eine Paar-Ausstellung ist immer was wert.
Genau. Ja. Ich war ja vor ein paar Jahren nicht nur bei einer Paar-Ausstellung, sondern in einem Pop-Up-Restaurant in Kassel, die Fotos von Martin Parr genommen haben und nachgekocht haben sozusagen. Also es gibt dann so, der ist ja hingegangen und hat so in Trash-Restaurants oder so, ne, so Roadside-Restaurants in Großbritannien dann irgendwie so die Plastiktischdecke fotografiert oder halt eine Tasse mit schwarzem Tee mit Milch drin, die so ein bisschen bräunlich komisch aussah und so.
Paar
und
was die gemacht haben. Banale zum Besonderen.
Ja. Und was die gemacht haben, ist, die haben halt haben sich solche Tassen gesucht, die er da fotografiert hat und haben eine, was war das in dem Fall? Ich glaube sogar irgendein Süppchen, also ein leckeres Süppchen, Kokos oder irgendwie sowas, gemacht, dass sie in genau diese Farbe gekocht haben, in der das Foto von Martin Parr war.
Nein.
Und dann war, also das Menü war also ein Booklet mit Fotos von Martin Parr, ja? Und du hast halt jedes Mal dieses Foto serviert gekriegt und das stand dann auf deinem Tisch. Und es war halt nicht so fies wie in den Restaurants, wo Parr das fotografiert hat, sondern in lecker von so einem Pop-Up-Restaurant gemacht. Und Martin Parr rannte da auch rum, was auch sehr lustig, ein sehr lustiger Typ. Der dann auch meinte, kam dann an den Tisch und meinte, hier, gebt mal eure Menüs her.
So, ja, nicht wahr.
Und dann unterschreibt er da drauf und meint, weil der Trick ist, hinterher verkauft ihr die Dinger auf eBay und dann habt ihr das Menü wieder raus.
Ist ja der
super Hammer. Sache war das. Also das war eine der schönsten Gastro-Kunst-Geschichten, die ich mir so vorstellen kann. Ja.
Darum beneide ich dich jetzt ein bisschen.
Ja, es war auch echt purer Zufall. Ich weiß auch gar nicht, wieso. ich habe einen Freund von mir, meinte, ey, wir treffen uns alle, also weißt du, so aus ganz Deutschland kamen dann irgendwie so meine Gastro-Kumpels, meinte so, ey, Kassel, Martin Paar, komm doch auch dahin. Und dann haben wir es tatsächlich, wir sind nach Kassel gefahren, das war so völlig bekloppt. Wir haben 3 Stunden nach Kassel Hotelübernachtung bezahlt und so, und das nur, um mal essen zu gehen. Aber hat sich total gelohnt. Ich erzähle 3 oder 4 Jahre ist das her und ich erzähle heute noch davon.
Ja. Bevor wir hier einen Deckel zumachen, ich habe noch eine ganz, ganz wichtige Ankündigung. Für alle, die das absolut analog, das Analogbuch noch nicht haben, beziehungsweise schon haben, aber es gerne auf Chinesisch hätten, das gibt's jetzt auf Chinesisch.
Geil. Aber also ja.
Abgefahren, ja. Völlig abgefahren. War tatsächlich so eine Überraschungsgeschichte. Irgendwie Verlag hat Manuskript verkauft und fand das. Dann, die Chinesen fanden das dann irgendwie cool und haben dann das Buch quasi übersetzt. Und,
cool.
Kürzlich kam dann ein Päckchen mit 2 Ausgaben davon.
Echt, du hast das sogar, du hast es sogar auf Chinesisch zu Hause.
Ist völlig surreal. Super. Es ist völlig surreal.
Ist das dann,
also für,
die lesen richtig rum, ne? Oder lesen die wie die Araber von hinten? Nee.
Die können, glaube ich, von links nach rechts oder von oben nach unten. Und das Buch ist in der Ausstattung so viel besser als jede Ausgabe, die ich hier in den Fingern hatte, die auch gut sind.
Ich muss gerade so lachen, weil ich gerade dachte, die lesen richtig rum, oder? Weil natürlich nur, weil wir lesen, ist richtig.
Ich weiß.
Ein bisschen schäme ich mich.
Ich habe das gesagt.
Egal.
Wir fahren ja auch auf der richtigen Seite.
Genau.
Insofern ist immer alles eine Frage der Perspektive. Ja, also, ne, das war nur noch eine ganz wichtige Ankündigung am Schluss.
Mein lieber Chris, vielen Dank für ein Jahr Fotografie.
Ja,
gucken wir mal.
Nächstes Jahr wieder?
Machen wir weiter. Okay, dann machen wir nächstes Jahr weiter. Das heißt, ihr schickt bitte weiter Fragen, ihr schickt bitte weiter Bilder, damit wir auch was zu erzählen haben. Und vielleicht mache ich ja auch wieder mal Bilder, damit auch ich was zu erzählen habe. Man steckt ja nicht
drin. Wir sehen uns am Kongress.
Wir sehen uns am Kongress und jeder, der auf den Kongress kommt, sagt auch mal Hallo, wenn ihr uns seht.
Vielleicht machen wir ein kleines Hörertreffen.
Vielleicht machen wir ein kleines Hörertreffen. Oder ein Hörerinnentreffen.
Hörerinnentreffen, Hörertreffen, Kongress.
Hörerinnentreffen. So.
2019.
Chris, schöne Weihnachten.
Holger, dir auch. Bis dann.
Und euch auch. Und danke für die Aufmerksamkeit.
Tschüss.